Guten Abend. Heute ist der 12. Jänner 2025. Wir haben die erste Episode im neuen Jahr, die Episode Nummer 283 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Hallo.
Und der Tom. Ja, starten wir rein ins neue Jahr. Es ist ja schon 12 Tage alt quasi, aber für uns ist die erste Episode jetzt heuer. Die Listen der Themen ist wieder gut gefühlt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir das halt alles unterbringen. Gibt es ein paar Sachen zum Diskutieren und Besprechen wieder, ja, finde ich gut. Ja, wo wollen wir denn starten?
Puh, gute Frage. Haben wir irgendein Follow-up nicht so richtig?
Follow-up? Ich habe ein bisschen was, wo ich in Bezug herstellen kann, vielleicht zu einer der letzten Episoden, ja. Sprich bei was für die Themen ins Auge, ja.
Okay.
Zwei Kleinigkeiten. Also ich habe ja mal verzögert, dass ich über das nachdenke, dass ich auch schon von meiner Unify, ich habe ja ein Unify-Netzwerk deployed in diversen Orten, also bei mir daheim und in die Büros und so weiter von der Troy. Und dann habe ich schon lange darüber nachgedacht, dass ich mir von Unify auch so ein Door-Access-System installiere. Mhm. Was ich dann da habe, kurz vor Weihnachten noch, also so okay. Am 20.10. habe ich das dann in Betrieb genommen. Ich share da jetzt nochmal einer, da gibt es eben diese Unify Intercom heißt das gibt es seit ein paar Monaten oder kurz Jahr schon oder was, und die habe ich mir schon lange ins Auge gefasst, weil ich eben gerne mal eine vernünftige so eine Gegensprechanlage haben wollte in Verbindung mit dem Tür öffnen und so. Und ich habe bis jetzt einfach normale Glocken gehabt, und es gibt ja für viele schon diese Ring-Cameras und so weiter, und ich wollte halt einfach auch, wenn ich nicht daheim bin, dass ich von der Ferne vielleicht einmal sagen kann, ja, bin gerade nicht da, wenn der anruft, also wenn der Leute, dass ich da abheben kann, schauen kann, wer vor der Tür steht, und dass ich mehr Möglichkeiten des Zugangs habe. Ich habe halt auf der Tür, damals, wie ich das Haus gebaut habe, in die Josco-Tür mir so ein E-Key einbauen lassen. Ja, das ist so ein Fingerprint-Reader. Mhm. Und bin aber mit dem nicht hundertprozentigem happy von dem, wie der halt sich weiterentwickelt, einfach sage ich mal. Ja, ich hätte eigentlich lieber gerne mal was, dass ich auch noch mehr Möglichkeiten habe, als wie nur als Fingerprint. Und diese Intercom dazu jetzt sind, gibt mir halt diese Möglichkeiten auch noch. Also die Intercom supportet eben so PIN-Codes einfach über die PIN-Code-Eingabetastatur, wobei ich von dem auch nicht so der Fan bin, weil kann man natürlich irgendwie immer mal weiter sagen oder Sichtwerbe einloggen und dann weiß er den Code quasi. Ja, dann kann man halt mit QR-Code-Scanning das machen, und es unterstützt auch NFC. Und natürlich über die App kannst du das anloggen. Ja. Mhm. Und NFC war eigentlich mein großer Wunsch, dass man irgendwann auch das Apple Wallet Home Key quasi supportet. Ja? Ja. Ich hätte eigentlich am liebsten das so einfach im Handy, im Wallet drinnen, mein Home Key. Ja? Mhm. Und das ist jetzt vor ein paar Tagen quasi dann von Unify präsentiert worden, dass sie das jetzt offiziell auch supporten. Ja? Das nennen sie jetzt ein Unify Touch Pass. Ja, mhm. Offiziell mit dem Apple Wallet Logo, Certified Access Integrator, und da haben sie jetzt eine neue Generation von Readern und so Sachen ausgebracht, die das supporten. Leider, also sagen wir so, sie haben jetzt noch kein Intercom Upgrade ausgebracht, also meine Intercom kann das jetzt nicht, ja, und das, was jetzt ausgebracht sind, alles eher so Reader, die jetzt keine Intercom-Funktionalität haben, wieder mit Kamera und Gegensprechanlage, sondern es sind halt so Zutrittssysteme eher einfach für Firmen gedacht halt. ja, wo du halt einfach nur ein Zutrittssystem hast, wo du halt an die Haustür das montierst und dann kannst du mit dem NFC beziehungsweise halt mit der App und so das anlocken, aber du hast jetzt nicht eine Haustürglocken wie jetzt eine Ring-Kamera, mit der du auch über Video ein Gegensprechding machen kannst oder sowas. Ja, kann sein, dass die es in der Intercom in einer neuen Generation nur nachrüsten, auch dieses Ding. Es dürfte aber, die, ich habe ein bisschen in die Foren und so gelesen, es dürfte allerdings eben irgendeine neue Hardware-Zertifizierte von Apple benötigen, einen anderen NFC, irgendwas, dass das quasi in die alten NFC wieder nicht supportet wird. Ja.
Okay.
Aber finde es ganz geil, dass Unified jetzt als eine von den ersten größeren Firmen, was ich so mitgekriegt habe, dieses Touchpass und Apple Wallet Support und so offiziell unterstützt, weil so wie ich das sehe, du kannst halt da einfach mit der Uhr und mit dem iPhone und so weiter einfach dann anlocken und du musst jetzt nicht einmal, glaube ich, doppelklicken und das quasi den aus dem Wallet den Key holen und so, sondern einfach nur zuhalten.
Mhm. Ja. Das schaut so aus von den Videos da, gell?
Genau, ja. So würde ich mir das wünschen eigentlich gern. Was ich jetzt als Workaround gemacht habe, ist, ich habe halt so NFC-Sticker mir aufs iPhone hinten drauf gepickt, unter die Hülle, unter das Cover, ja, bei alle meine Familienmitglieder und sie können jetzt einfach das iPhone halt so zuhalten und dann liest du halt diesen NFC-Sticker.
Ja.
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 Das heißt, du kannst quasi auch mit dem iPhone anlocken, aber es ist halt noch nicht so safe und so, wie es halt gern hätte. Das ist vielleicht irgendwann dann in der Zukunft die Möglichkeit, das einmal auszutauschen. Ja.
Ah, okay.
Ja, der einzige Requirement, was man halt davon hat, dafür braucht man halt einfach eine Tür, die sozusagen über elektrisches Schloss oder über irgendeinen Kontakt quasi elektrisch halt anlockbar ist. Ja. Und dadurch, dass ich das halt schon hab, quasi durch das, dass ich das auch über Luxon und so vorher umsteuern hab, China, war das dann relativ easy bei mir zum Upgraden halt oder das dazu zu bauen. Im Prinzip ist das nur ein zusätzlicher Signal, ein zusätzliches Impulsding, was halt einfach jetzt dann sagt, okay, wenn das Signal der Kreis geschlossen wird, dann unlock das Tor, ja.
Okay.
Ja. War relativ einfach, immer ein bisschen in meinen Schaltschrank herum gekabelt. Aber
okay.
Ja, war nicht der große Aufwand. Ja.
Musst du im Schaltschrank dann auch was abbringen oder wie?
Naja, dadurch, dass bei mir die Luxon im Schaltschrank ist und die Tür quasi, die Leerverrohrung von der Tür in den Schaltschrank geht, ja, habe ich halt dort diesen Door Access quasi dann zusammenschalten müssen mit der Luxon halt einfach. Ja.
Okay.
Es gibt da eben diesen Teil im Hintergrund, den man da braucht, die sind diese Hubs quasi, das tu jetzt auch noch rein. Über die läuft das, da gibt es verschiedene Hub-Varianten. Ich habe halt da diesen Access-Hub dann bei mir im Schaltschrank montiert. Der ist quasi wiederum Internet, also netzwerkmäßig verbunden mit meinem Netzwerk und meinem Unify-Controller, ja. Und netzwerkmäßig verbunden mit dem Netzwerkkabel mit dieser Intercom. Ja. Und da sind dann verschiedene so Anschlüsse drauf, wo man halt dann Door Unlock plus minus quasi anschließt oder Klingel, Glocke plus minus, dass man die alle von dem Door Access Hub halt ansteuert dann. Das heißt, das habe ich auch noch gemacht, dass ich meine Klingel, die ich halt hängen habe, die bis jetzt auch halt einfach fürs Luxono gesteuert worden ist, dann auch über diesen Anschluss auf dem Access Hub schalt, wenn er jetzt wer die Intercom-Glocken betätigt.
Okay.
Genau. Also kleine Bastelarbeit, war 2 Stunden oder was, dann war das alles erledigt, ja.
Okay, ja, cool.
Aber ich habe dann wirklich cool habe ich das jetzt auch noch gefunden, vorgestern oder vor 3 Tagen oder was habe ich das dann gesehen, dass jetzt dieses Touchpass auch offiziell bringen. Das ist, finde ich, einfach dann der richtige Schritt in die Zukunft, wie das eigentlich so sein soll. Ich hätte halt gern auch wie ein Autoschlüssel jetzt auch und so weiter, dann halt das alles einfach im Handy drinnen halt, ja.
Und bei dem Intercom hast du gesagt, du hast jetzt eine Kamera auch dabei, oder?
Die Intercom, genau, hat so ein kleines Flutlicht sogar vorne drauf noch und eine Kamera und ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Und wenn jetzt wer anläuft, dann kriege ich halt auch, so ähnlich wie wenn ein WhatsApp-Anruf daherkommt halt quasi, also ein Voice-over-IP-Call am Handy. Ja. Und kann dann abheben und kann dann mit dem, sieht dann zuerst einmal ein Video-Preview quasi, wer da vor der Tür steht und ich höre den auch schon, ja, und kann dann dort sagen, okay, start talking, das ist default bist quasi gemutet, ja, Und dann kann ich mit dem halt da sagen, okay, Mikrofon freischalten, dann kann ich mit dem, was da vor der Tür steht, sprechen, wenn ich will. Oder ich kann einfach auflegen oder halt das Schlosssymbol für Unlock drucken.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und damit kann ich ja theoretisch von der Ferne wem aufsperren. Ja.
Mhm.
Und was ich mag, ganz geil ist, du kannst halt auch zum Beispiel so einen Visitor hinterlegen, jetzt zum Beispiel, wenn die Reinigung kommt oder so, ja, und du bist nicht daheim. Du musst sagen, hey, morgen zwischen 10 und 12 Vormittag kommt die Reinigung, ja, und die sollte den PIN-Code 5439 haben oder sowas.
Mhm.
Und dann kann die Reinigung mit dem PIN-Code in der Zeit einer.
Mhm.
Ja. Also,
was du tun
hast halt da, ja. Oder du schickst deiner, irgendwie einen Besucher einen QR-Code zu, den er dann einfach scannen kann oder so, ja.
Mhm. Und ist jetzt da bei dem Intercom, also da ist schon ein Gegenmonitor ist quasi schon dabei, oder? Der da irgendwo montiert ist dann.
Nein.
Ah, das nicht?
Du, was
ich jetzt schaut nämlich da so aus am Video irgendwie.
Ja, du brauchst halt irgendwo natürlich quasi, willst dann den Anruf entgegennehmen, das tue ich jetzt hauptsächlich am iPhone.
Übers Handy halt, ja.
Okay. Allerdings, und was ich halt auch habe, ist, ich habe ja sowieso ein iPad immer schon montiert gehabt, da bei der Küche da dran. Wo ich sozusagen mein Luxon und mein HomeKit und so das drauflaufen habe halt, ja. Und da habe ich auch diese App für die Intercom halt installiert. Das heißt, da habe ich dann auch die Gegensprecheranlage, zum Beispiel, wenn ich jetzt daheim bin und das dort einfach entgegennehmen will.
Mhm.
Stationär halt. Es gibt auch so eigene, wir nennen es die, nicht Reader, nicht Hubs, so Intercom Viewer heißen die, glaube ich, ja. Das sind so dedicated Geräte, die man einfach wohin hängen kann und wo nur zum Anruf entgegennehmen da sind halt.
Hm, okay.
Ja. Live Instant View, genau. Hast das im Store? Intercom Viewer. Was kostet sowas? 139 Euro. Intercom Viewer, genau.
Mhm.
Ja. Geht auch. Das ist halt so, eigentlich hast du das natürlich ganz alles auf große Corporations und so ausgelegt, ja.
Mhm.
Also du kannst da ja sehr viele von den Reader und Viewer und alles mögliche verteilen in deinem Gebäude mit deiner Company. Du kannst da mega viel Benutzer verwalten, du kannst ganze Directories anlegen, du kannst auch quasi auf der das so einstellen, dass diese Intercom defaultmäßig nicht einfach eine Glocken leitet, sondern dass er eine Directory anzeigt, wo du dann den Besucher, also den auswählst, den du besuchen willst, aus einer Liste, was der kannst sagen, ich möchte gern zu Herrn sowieso, und dann leitet bei dem der Viewer oder bei dem das Handy, ja. Also du, ja, ich habe es jetzt ganz simpel natürlich aufgesetzt, weil ich nur quasi ein paar Admins halt habe und das bei denen ist jetzt quasi alle leiten halt, wenn wir anleiten, ja. Und nicht, dass ich da eine Directory habe, wo ich aussehen kann, wo ich hinleiten will und so.
Ja, ist ja klar.
Ja, ja. Ja, cool. Also das Touchpad, hoffe ich, dass das dann bald einmal noch mehr Verbreitung kriegt da und dass dann ja irgendwann das auch als Upgrade gibt. Mal schauen, da werde ich dann berichten.
Okay. Cool, ja, bei dem Touchpad, okay. 10 Benutzer sind gratis quasi. Okay.
Ja, das habe ich nicht ganz durchschaut. Da dürften sie irgendwie Kosten haben oder irgendeinen Aufwand, den sie weiterverrechnen für jeden einzelnen, ab einer gewissen Menge dann so von Touchpads, weil im Prinzip natürlich ein bisschen besteht das System schon daraus, dass du jetzt dann halt so Schlüsselanhänger, NFC-Keys oder was bei einer gekauft hast oder, weißt du, hast immer noch, wenn es dir mehr Benutzer, dann du hast, das heißt im Prinzip ja keine Lizenz dann pro Benutzer, sondern sie haben ein bisschen Hardware halt verkauft, so Schlüssel und so Zeug. Ja.
Mhm.
Und jetzt dann, wenn sie dann quasi jeder einfach virtuell einen Schlüssel anlegt und das am Handy hat, dann verlangen sie da ab einer gewissen Menge halt irgendwie 5 Euro oder 5 Dollar oder was pro Zugangscode oder sowas noch.
Okay.
Keine Ahnung, das dürfte ein bisschen ja, in die Kinderschuhe sein, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht so genau. 10 sind dann mal, glaube ich, gratis dabei, die ersten, ja.
Mhm.
Ja.
Krass, die haben wir sogar sicher auf der Homepage, die haben wir sogar quasi Sparte jetzt EV-Charging.
Ja.
Das ist ja arg.
Das ist auch in dem Intercom-Dingsbum schon dabei, also in diesem Access-System. Da kannst du auch einen EV-Charger einhängen und den dann quasi über diesen Zugangscode auch freischalten und sagen, das ist gekehrt, das Auto von dem und dem Benutzer soll jetzt gelohnt werden. Und über das machst du dann die Access von dem Loader auf dem Charger und das alles.
Mhm. Okay. Ja, und eher einen eigenen Charger haben sie
auch. Haben sie auch, ja. Ja, so ein White-Label, ja.
Okay. Genau, ja, wahrscheinlich ja. Irgend so, ja. Krass.
Ja. Ja, die verbreitern eher Ding gerade ein bisschen das Portfolio. Also sie haben ja angefangen, jetzt auch diese Storage-Geschichten auch zu machen. Ja, also dass du sozusagen so ein NAS-System mit Zugang über Unify-Usern so hast, wo du dann Cloud-Backup dabei hast und Drive, Google Drive und was weiß ich und OneDrive und so mirrorn kannst und intern halten kannst und lauter so Geschichten, ja. Decken halt die ganze IT-Infrastruktur im Prinzip ab, was du halt so als Company brauchen kannst, ja.
Ja. Okay, ja, sehr cool.
Dies zu dem. Gut, was haben wir dann auf der Liste noch?
Ja, ich kann auch ein wenig erzählen von den Weihnachtsgeschenke.
Ah ja,
wir sind
ja
quasi
vor Weihnachten nimmer gesagt.
Nur vor Weihnachten sagen, genau, nach Weihnachten nimmer. Genau. Wo fange ich an? Prinzipiell, also ich habe einmal ein Buch gekriegt, ja, als Weihnachtsgeschenk. Und zwar durch das, dass wir, haben wir ja eh geredet davon, ja, die erste Staffel von Silo angeschaut haben.
Ja.
Auf dem Apple TV, habe ich mir zu Weihnachten einmal den zweiten Teil vom Buch gewünscht. Mhm. Das heißt Level, ja, der zweite Teil quasi von dieser Silo. Ich glaube, es ist ja eine Trilogie.
Ja.
Genau. Und da geht es nämlich so ein bisschen so um die Vorgeschichte, wie es quasi überhaupt dazu gekommen ist, dass überhaupt so ein Silo gebaut worden ist. Genau. Ja, genau. Das war eine Sache. Und hat dann eh ganz gut gepasst, weil vor Weihnachten, oder eigentlich wahrscheinlich sogar, glaube ich, ein paar Wochen vor Weihnachten haben sie halt dann auch angefangen, dass die zweite Staffel streamen von Silo.
Ja.
Auf Apple TV.
Ist ja mittlerweile immer noch, also sind nicht abgeschlossen auch, gell?
Noch nicht, genau. Jetzt am Freitag, diesen Freitag kommt dann, also kommende Woche Freitag kommt dann, das ist dann Staffelfinale.
Ach so, ist das schon das Finale dann, okay, ja.
Ist dann schon quasi die 10. Folge wieder, ja. Ich glaube aber, dass ich gehört habe, dass quasi jetzt gerade aktuell halt schon die 3. Staffel dann drehen, ja. Und dass da dann quasi auch nur dann weitergeht. Genau.
Ich habe mal so ein Werbeding gesehen, wo der Tim Cook und so weiter auch, gesprochen hat und da haben sie auch, das war da zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, sie haben die 3. und die 4. Staffel im Prinzip jetzt schon approved, so quasi halt, das ist fix, dass die machen, ja. So
okay, das ist ja die 4. quasi auch schon, ja.
Ja,
ja. Ja, ich glaube, bin eh gespannt, ob es da quasi auch von der eben von dem zweiten Band, den ich da jetzt gelesen habe, ob es da jetzt auch irgendwie einmal eine Staffel davon handelt, ja.
Ja, das war immer ein Problem mit dem Ganzen. Da haben wir ja geredet, weil ich habe auch nicht genau gewusst, wo da welcher Buch, wo zu welcher Staffel und so passt.
Ja.
Weißt, weil ich habe ja die erste Staffel gesehen und wollte mir dann eigentlich auch ein Buch kaufen und weiterlesen und so weiter, aber ich habe dann irgendwie gesehen, ja, die handeln von, das mischt sie so ganz arg, die nehmen aus die verschiedenen Bücher verschiedene Teile aus und packen sie in die verschiedenen Staffeln, nicht so, dass eine Staffel einem Buch entspricht und so.
Ah ja, genau.
Ja? Und da habe ich ein bisschen schwer, wie ich dann damit lesen tue oder welcher Buch das in Namen sozusagen. Ja,
ja, genau. Ja? Also ich habe da auch ein bisschen nachgelesen. Also ich glaube einmal, dass der erste Teil, glaube ich, ist schon im Grunde einmal abdeckter von der Serie, oder? Der zweite Teil ist halt durch das, dass er quasi so ein bisschen, wie gesagt, eben das Prequel ist, überhaupt zu den Geschehnissen. Obwohl es auch nicht ganz stimmt, ja, obwohl im zweiten Teil wird dann auch in einen Silo eingeschaut, in einen anderen und bla bla bla, egal. Genau. Und ja, ich weiß, der dritte Teil, glaube ich, hat man vielleicht jetzt in der zweiten Staffel schon ein bisschen was gesehen. Okay. Aber ich glaube, das wird dann erst in der 3. oder vielleicht sogar in der 4. Staffel schlagend,
ja.
Vermute ich jetzt einmal. Ja. Aber ich bin echt gespannt, wie sie da quasi dann die 3. Staffel machen, weil halt, wie gesagt, durch das, dass das vor die Ereignisse eigentlich handelt, die man jetzt so sieht, ja, könnte das theoretisch eine komplette eigene Staffel sein. Ja.
Hast du jetzt die 2. schon geschaut?
Ja.
Bis genau, zum letzten also bis Netz, was verfügbar ist.
Ja, genau. Ja.
Und wie findest du jetzt so die zweite, also, ja, weil ich hatte unterschiedlich, der Gruber hat einmal so quasi auf seinem Daring Fireball geschrieben, gefühlt hätte die ersten 5 Episoden in eine passt oder so, weil sie so wenig Ton hat. Oder die ersten 4. Aber ja. Wie findest du?
Ja, ich habe mir das am Anfang ehrlich gesagt auch gedacht, dass es sich halt relativ langsam halt aufbaut irgendwie.
Ja.
Ja.
Bisschen langsam in Schwung immer wieder, ja. Aber
Ja,
nichtsdestotrotz.
es nimmt zwar dann Fahrt auf, sage ich jetzt einmal, im Laufe von der zweiten Staffel, gerade jetzt zum Ende hin. Obwohl ich mir da halt auch nicht ganz sicher bin, weil ich habe halt dann quasi über die Weihnachtstag dann das Buch relativ schnell gelesen gehabt. Und habe es dann eigentlich nur halt interessanter gefunden, die Serie dann weiterzuschauen, weil es halt dann eigentlich um einiges mehr warst schon, als wie was du jetzt rein nur über die
Okay,
MTV-Serie halt hast, ja.
ja, bisschen Background quasi.
Ein bisschen Background, ja. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, man darf ja da jetzt nicht spoilern, aber
Na?
so in die Ereignisse, die jetzt da quasi so in die letzten oder gerade speziell in der letzten Episode, die sie jetzt ausgeschaut haben, waren, ob man sie da eigentlich dann so gut auskennt, wenn man quasi gar kein Vorwissen hat, ja. Sag ich mal so.
Ja. Bleiben
Keine
viel
Ahnung.
Rätsel oder Fragen halt einfach immer wieder offen dann auch. Was soll jetzt das
Ja,
sein,
es
was er da
ist,
meint mit dem und so, ja.
ja, genau. Also, das kann, glaube ich, schon, also, wenn du gar nichts gelesen oder irgendwo gehört hast von diesen Büchern, da geht es eigentlich schon Schlag auf
Aber du
Schlag,
hast
muss man
jetzt bei der
sagen.
zweiten einfach nur das erste Buch hast nicht gelesen. Das heißt, und du hast
Nein, das erste
das
habe ich
kann
nicht
man aber
gelesen, genau.
machen, dass man beim zweiten einfach anfängt, wenn man
Ja.
die erste Staffel gesehen hat.
Ja,
Okay.
das kannst du machen.
Okay, das
Genau.
vielleicht der
Es
Weihnachtslied
ist
dann auch
erst
machen.
am Ende vom zweiten Teil, also ich kann das Buch einmal borgen, auch wenn du willst. erst am Ende, glaube ich, vom zweiten Teil, also vom Buch, vom zweiten Teil taucht halt dann die Juliette dann einmal auf.
Ah, okay, ja.
Genau, aber davor, im Grunde im gesamten Buch vorher kommen eigentlich, sage ich jetzt einmal, nur Personen vor, die man jetzt in der Serie noch gar nicht, die in der Serie noch gar nicht zum Zug gekommen sind.
Okay.
Und wo es halt jetzt drauf ankommt, dann ja, ob sie es ja überhaupt dann nur zeigen, ja, diese Vorgeschichte.
Ja.
Wie gesagt, weil das war jetzt eigentlich komplett was Eigenständiges, glaube ich, fast, ja.
Ja,
Ja.
spannend. Nein, also ich bin nach wie vor, also mir taugt's extrem und bin schon sehr gespannt auf die Finale dann sozusagen der Staffel. Ja. Nein, ist schon eine coole Serie. Dr. Daniel
Ja.
sehr, ja.
Ja, voll. Ja, voll. Wir schauen uns die einmal gemeinsam an.
Spannend.
Genau. Dann, wenn wir schon bei den Apple TV-Geschichten sind, kommt ja bald raus, ne? Jetzt ist mir entfallen.
Severance.
Severance,
Auf das
genau.
treibe ich auch schon voll. Aber da haben wir schon geschaut, das ist ja so lang her. Die letzte war 22, ja. Und die war ja so, sage ich mal, komplizierter und teilweise zum echten Mitdenken, was da jetzt wo, was wieso passiert. Ich glaube, ich muss da nochmal die letzten zwei oder zumindest irgendwie ein bisschen so drüber zappen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie das am Ende dann eigentlich genau war und ausgegangen ist. Dass ich wieder einen Einstieg schaffe
Ja.
irgendwie. Ja.
Ja, ich habe mir auch da also im Urlaub einmal die ersten, ich glaube, ein, zwei Folgen nochmal angeschaut. Und ja. Ich mein, mir ist da eigentlich auch ehrlich gesagt bei dem Severance, bei der ersten Staffel dann auch so gegangen, das hat sich auch ziemlich gezogen teilweise. Und ich habe dann beim initialen Anschauen schon teilweise drüber zappt und ein wenig übersprungen. Oder ein bisschen noch vorgespielt und so, ja. Aber ja, hast recht, das ist eigentlich schon so lang her, schon wieder, da zahlt sich vielleicht sogar aus, dass man mal in ein paar Folgen wieder reinschaut, gell.
Ja.
Gerade eh so, vielleicht eh genauso die letzten Folgen oder irgendwie so.
Ich glaube, die letzten paar
Ja.
muss ich da nochmal schauen, ne? Oder zumindest die letzte Zeit, was sie da wirklich noch tun hat, weil das ist ja dann so krass aufgelöst worden, irgendwie dann, ja. Ja. Naja. Ja, die fangen am 17., glaube ich, an.
17. Jänner, glaube ich, ja. Genau. Jo.
Ja.
Ansonsten muss ich kurz überlegen, was habe ich da so sonst noch konsumiert im Urlaub? Puh. Eigentlich, glaube ich, habe ich eher mehr gelesen dann,
Okay.
ja. Ja.
Ja, wenn ich da noch zurückblicke, was ich die letzten Tage und Wochen, also da ein bisschen, weil es dort auch steht, ganz oben in der Liste,
Ja, genau.
das U-Update hat mich auch ein bisschen beschäftigt noch.
Philips Hue,
Ja.
aha.
Und zwar, wir haben es immer kurz schon gesagt, oder du hast es in
Ich habe
der,
das geschrieben, glaube
du hast
ich.
mir es geschrieben, ja genau, so war es, ja. Ich habe ja seit eben langem das Philips Hue ganz stark im Einsatz und habe eben wahrscheinlich 100, über 100, 120 oder sowas Lichter im Haus mit Philips Hue am Laufen. Und da hat es immer schon das Thema gegeben, dass quasi die Hue laufen ja über Zigbee-Protokoll und man hat halt immer für die Steuerung von dem so ein Bridge braucht. Ja. Und die offizielle Philips Hue Bridge ist aber so irgendwie, da gibt es so ein Limit von ungefähr, sagen wir, 50 Geräten pro Bridge, die sie quasi verwalten kann, effizient und mit einer vernünftigen sozusagen Laufzeit. Und da braucht man halt quasi, wenn man so viel Lampen hat wie ich, mehrere Bridges. Ja. Und da war es aber dann immer blöd quasi, dass die App, die Hue-App eigentlich am iPhone, also im iOS und so weiter, das nicht gescheit supportet hat, mehrere Bridges, da hat man immer halt manuell switchen können und wenn man halt das Remote kontrollieren hat müssen, dann, oder wollen hat, dann hat man auch nur eine Remote pro Account halt quasi einkonfigurieren können und eine kontrollieren können. Und das war jetzt für mich nicht so ein großes Thema, weil ich halt eigentlich alles, weil ich dann über HomeKit gesteuert habe und ganz wenig direkt in der Hue-App eigentlich gemacht habe. Nur beim Einrichten halt in die neue Lampen gemacht habe, dann habe ich das halt dort nicht mehr müssen. Und jetzt ist so, in den letzten Wochen haben wir dann, ich glaube, irgendwo in der Küche ist einmal ein Lampen, so ein Geo-10-Spot ausgefallen und im Keller habe ich dann einmal eine Glühbirne, die ich da so gehabt habe, die nur so eine normale, so wie so diese klassischen Baustellenfassungen einfach hängen, Austausch gegen vernünftige so Deckenleuchten und dann muss man da immer wieder ein in die Hue-App und dann da dann die Lampen entfernen und neue reingeben und da hat sie dann schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist dann schon nicht mehr so einfach, dann immer erstens, wenn so viele Geräte drinnen hängen, dass man dann die Neuchen wieder findet, wenn es Neuche installierst, weil dann musst du die immer kennen und suchen, ja. Da muss ich eigentlich fast immer schon mittlerweile die Seriennummer eingeben, damit ich das genau identifizieren kann, anhand der Seriennummer.
Naja, weil du hast da, genau, weil du hast da dann viel Spots und so wahrscheinlich drinnen.
Genau, oder? Genau. Und wenn du dann Neuchen reinklippst und einen alten rausdust und dann wieder neue Lampen suchst, dann da kann es oft passieren, dass er die nicht findet. Ja. Und dann hat es jetzt noch das gegeben, was du mir geschrieben hast, dass die dann in der App quasi und in der Software plötzlich das jetzt zusammengebracht haben, nach Jahren, ich glaube es ist 7, 8 Jahre, was das jetzt gibt, dass sozusagen in der App auch mehrere Bridges mit einem Account verbinden kannst. Ja. Das habe ich dann auch gleich einmal gemacht. Da muss man dann einfach irgendwann sagen, in den einzelnen Bridges reingehen und sagen, connect du und merge with home und connect with this account und so. Allerdings muss ich auch sagen, das funktioniert nur nicht hundertprozentig richtig, weil irgendwie in der Liste der Rooms, die man dann da hat, in der Hue-App drinnen, tauchen dann bei Monkey Rooms keine Lamps auf, weil die auf einer anderen Bridge hängen, aber man kann jetzt irgendwie in der App keine Bridges mehr werden, wenn man es irgendwie gemerged hat oder so. Also, das, ja, okay. Man kann es vielleicht jetzt remote kontrollieren und so weiter, aber ich muss ehrlich sagen, generell an der Hue-App ist noch nicht hundertprozentig besser geworden dadurch jetzt einfach, das Update, muss ich leider sagen, ja. Aber.
Ja, aber zerschießen tut man sich dann auch nichts,
oder? Nein, zerschießen tut man sich auch nichts, ist nur immer wieder dann schräg. Warte, jetzt muss ich kurz mal da durchscrollen durch meine App, ob ich das so
richtig... Ja, es hat sich gerade jetzt angehört, dass ob es dann quasi für gewisse Räume dann gar nicht mehr auf die Lampen
zu treffen jetzt, kann. Weil ich da drüber rede, schau, das hilft mir schon wieder. Wundert mich gerade, da tauchen dann zum Beispiel auch manche Räume halt doppelt auf, ja, in der Hue-App. Genau, okay, Gästezimmer jetzt zum Beispiel, und da sind keine Lamps, und dann gibt's aber noch mehr Gästezimmer, das wäre wahrscheinlich dann das von der, ja, da sind die Lamps drinnen, okay, dann habe ich das jetzt gerade gecheckt erst. Die Räume, ich habe quasi vorher auf die einzelnen drei Bridges, die ich habe, dann, ich habe zum Beispiel eine, die heißt EG1, EG2 und eine heißt UG. Ja? Und da habe ich das jetzt halt so aufteilt mit den Räumen, dass halt die nachhinsten Lampen da drauf hängen. Und da habe ich natürlich dann die Räume, aber gibt es dann sozusagen mehrmals. Also es gibt jetzt sind bei jeder Bridge die ganzen Räume. Ja. Und ich muss jetzt, und aber natürlich hat jetzt die Gästezimmer, das ist eigentlich UG, und das, wenn ich dann auf einer, in einen falschen von die drei Gästezimmer gehe, dann bin ich halt auf dem Gästezimmer vom Erdgeschoss und da gibt's keine Lampen dann. Ja, das ist in der App einfach ein bisschen komisch gemacht, ja. Und was dann eben das Verwirrende und Zusätzliche ist, du musst dir dann schauen immer, dass du, ich würde die eigentlich im HomeKit haben, ja. Und da gibt's dann in der Hue-App so eine Möglichkeit, die mit der HomeKit-Sache zu synken, diese Räume, die du im Hue ja eigentlich anlegst und wo du die Lampen zuordnest. Ja. Und das funktioniert auch nur so, ja, semi hundertprozentig, also eher so 70%, und manchmal muss man mal die Hue-Bridge aus und einstecken und restarten, damit es dann irgendwann im HomeKit auch die Lampen auftauchen.
Ja? Okay. Mhm.
Ich sage mal so, im laufenden Betrieb über die letzten, ich muss ehrlich sagen, 5 Jahre lang jetzt sind überhaupt kein Thema gewesen, immer gelaufen und funktioniert. Nur jetzt, wo ich dann anfange und einmal die eine oder andere Lampen austausche und die eine dazu gebe oder so, ja, dann merkt man halt, naja, da muss man immer wieder, das dauert ein bisschen, 1, 2 Tage oder 3 Tage oder was, und dann ist sie wieder, normalisiert sie sich wieder. Dann kann ich die Lampen wieder mit meinen normalen Siri Automations und so weiter halt mitsteuern. Ja. Mhm. Und natürlich musst du dann auch im HomeKit, weißt du, hast dann auch so Automations wie Haus verlassen, wo du halt alle Lampen ausschaltest oder so. Ja. Oder gute Nacht oder was, ja. Und die musst du halt dann auch dort dazugeben, die neuen Lampen und so. Ja,
weißt
du,
ja,
ist klar, wenn es.
Das ist gerade bei den Spots, ist das halt echt mühsam, gell?
Ja, ja.
Dann hast ich weiß nicht mehr,
musst halt das einen austauschen, dann musst halt die in die Gruppe dann die neuen dazuschauen da, und es dauert aber eine Zeit, bis der alte rausgeflogen ist, weil er nicht mehr synkt und was weiß ich. Also ja. Das habe ich jetzt über die letzten Tage ein bisschen gehabt, das Thema, weil ich halt einfach da ein paar austauscht habe. Und dann war zum Beispiel in der Küche da einer kaputt von den Lampen über dem Herd. Und da habe ich dann gesehen, naja, den genau gibt's eigentlich gar nicht mehr, aber dafür gibt's jetzt eine, die haben 400 Lumen statt 250. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, dann kaufe ich gleich 3 neue und habe 2 auf Ersatz von denen, wenn sonst waren ausfällt. Ja. Dann habe ich dafür da jetzt 400 Lumen mal 3 statt vorher 250 mal 3, was schon wieder was ausmacht, auch von der Helligkeit in der Küche bei der Arbeitsfläche, was auch geil ist. Ja. Und im Lager unten, da haben wir jetzt grob umgerissen, da habe ich jetzt sehr, das ist auch so ein Thema da, wenn du einziehst in ein Haus, denkst du am Anfang, wow, jetzt haben wir so viel Platz. Dann rammst du alles so schön locker irgendwie ein bisschen ein und denkst du, wow, so viel Platz. Und jetzt über die Jahre kommt dann doch immer mehr und mehr Zeug zusammen. Und dann musst du ein bisschen nachverdichten einfach halt, mehr Regale noch machen und mehr Stauraum schaffen. Und da haben wir jetzt ein bisschen umgekramt und die Mia, mein Älteste, hat jetzt ein bisschen angefangen, die Nähmaschine von der Dani zu entdecken, die alte, und hat ein bisschen nahen angefangen und so. Und dann haben wir jetzt da so einen kleinen Bastelbereich geschaffen im Keller quasi, ja. Und dann habe ich da zum Beispiel eine gescheite Hue-Deckenleuchte hier da, was halt einfach eine gescheite Helligkeit macht zum Nähen halt und so, ja. Und ja, ein paar so Upgrades habe ich jetzt da in den letzten Tagen und Heimwerken halt quasi gebracht, Regale montieren und schrauben und so. Und ja, da muss man dann halt mit der Hue-App wieder ein bisschen was arbeiten mit HomeKit, und bis das dann alles wieder halt richtig drinnen ist. Ja. Genau. So viel zu meinem Home-Automation-Zeug. Ah ja, eine Sache noch, weil es mir jetzt gerade einfällt, Home-Automation, was ich ein bisschen vorgenommen habe über Weihnachten, ich wollte also ein bisschen coden auch und ein bisschen was basteln bei meiner Home-Automation und wollte da, weiß ich nicht, ob ich es in der letzten Podcast-Episode gesagt habe, ein bisschen mit Cursor experimentieren auch.
Ja.
Mit Cursor AI. Ja. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe ja mal so versucht mit Xcode mir so eine macOS-Anwendung in Swift zu bauen, die mir in der Menübar die Erzeugung meiner PV und den Bezug vom Stromnetz und so weiter mit 2 so Zahlen visualisiert. So ähnlich wie die, kennst du vom iStats Menü diese Network In Traffic, Out Traffic und so.
Ja.
Ja? Mhm. So hätte ich das gern für meine PV-Anlage, dass ich oben so 2 so Zahlen sehe, eine kleine, was sagt irgendwie, so viel Kilowatt produzierst gerade, so viel Kilowatt beziehst zum Netz oder speist ein. Und das habe ich schon mal angefangen und habe da eigentlich schon sehr viel Arbeit geleistet, in dem Sinn, dass ich die Luxon Websocket API mit aller komischer Cypher Encryption, habe ich immer verzählt, nachgebaut habe und die da angebunden habe, ja. Und jetzt ist mir nur darum gegangen, dass mir halt einfach, dass ich oben die Menübar halt gescheit stylen wollte, dass das so ausschaut wie das iStats-Ding da, mit den Pfeilen nach oben und unten und so, ja. Und da muss ich sagen, hat Cursor mir wirklich gleich mal gut weitergeholfen. Ja, ich habe einfach da das Xcode-Projekt geladen im Cursor, parallel das Xcode offen lassen und habe in dem Cursor dann immer gesagt, ja, hey, das zeigt mir jetzt dir, also habe ihn zuerst einmal gefragt, verstehst du, was das tut? Und dann hat er mir dann erklärt, ja, dies und dies. Dann habe ich gesagt, ja, und ich hätte jetzt gerne, dass das nicht 2 so fette Zahlen sind mit einem Schrägstrich getrennt, sondern 2 kleine Zahlen, die Hälfte von der Menübar ungefähr und übereinander und so weiter halt. Ja, das hat er dann relativ schnell hingebracht, dass das so ausschaut, wie ich das gerne will. Und ich habe es dann parallel in meinem Xcode compiled und ausgeführt und so und geschaut, dass das passt. Und dann habe ich es einmal in eine App quasi exportiert, die dann bei mir über Startup und so weiter oder über Apps, Applications einfach startet. Und dann ist man, habe ich die Zeilen mitlaufen lassen, dann ist man irgendwann einmal crashed, was der, wenn du MacBook Standby fährst, wieder aufklappst oder Netzwerk wechselst und so. Dann habe ich ihm den Crash-Report einkopiert und gesagt, hey, das ist crashed mit dem und dem Report. Dann hat er gesagt, naja, das passiert an der und der Stelle, wo der Websocket nicht gescheit geschlossen wird und bla bla bla. Ja? Mhm. Und dann macht er da ein paar so Vorschläge, dann habe ich es wieder kompiliert und wieder ausgeführt. Also das ist schon ganz geil, was man da machen kann. Allerdings, so richtig, jetzt ist man dreimal crashed oder so und mir kommt schon viel, dass er sich jetzt wieder ein bisschen im Kreis dran anfängt. Ja? Mhm. Mhm. Also, dass er jetzt nicht mehr, dass er so Vorschläge macht, wo man denkt, naja, macht es das jetzt wirklich anders oder besser, weißt du, oder ist das nur so ein Hilfeschrei und versuche jetzt das doch noch irgendwie zu fixen, ja. Mhm. Da muss ich mir jetzt noch ein bisschen mehr, glaube ich, eindenken, was er da für Vorschläge macht, weil bis jetzt habe ich es einfach immer so accept und wieder compiled und ausgeführt und ja, okay, schauen wir mal, ob es besser wird, ja, und nach ein, zwei Tagen ist wieder crashed. Ja, ich hätte es ja gern, dass er mal stabil wird einfach, ja.
Aber muss ich mal da fragen zu Cursor, ja, ist das im Grunde Entwicklungsumgebung jetzt, was, also, oder welche Plattformen unterstützen denn die überhaupt?
Naja, Cursor AI ist im Prinzip ein Visual Studio Code, ja, aufgebaut mit voll viel AI halt drinnen, wo du quasi, das halt den Codebase indiziert und du kannst halt da verschiedenste AI-Modelle, LLMs hinten anbinden, Claude und Gemini und OpenAI halt, ja. Und es gibt halt Prinzip, je nachdem, was halt, im Prinzip ist ja der AI scheißegal, was jetzt das für Sprache ist, mit der du da codest und entwickelst. Ja. Mhm. Gleich wie wenn du jetzt einen Copilot oder OpenAI, ChatGPT fragst, was ist das für Java-Code und bla bla, das versteht er ja alles. Die Frage ist nur, ob du das quasi auch direkt in dem Cursor ausführen kannst und die Bugs und so weiter. Das geht natürlich jetzt nur, wenn es Visual Studio Code das kann. Also wenn es Extensions gibt. Es gibt ja auch viele Leute, die in Visual Studio Code dann Java-Erweiterungen installieren und da Java ausführen und bauen. Ja, mhm. Dann könntest du das alles in einer IDE machen quasi. Ja.
Mal schauen.
Ja. Okay. Mhm. Aber du kannst jetzt auch ganz normal natürlich sagen, okay, im Cursor AI machen wir eine Node.js-Anwendung, bauen wir eine Go-Anwendung, eine Python, whatever. Ja.
Okay. Mhm.
Aber du brauchst halt dann musst halt dann in die Cursor AI, gleich wie ins Visual Studio Code, die Extensions eininstallieren, die es in Visual Studio Code ja gibt für zum Beispiel Python-Programmierung.
Okay. Mhm.
Genau. Ja, muss ich sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen besser in dem Sinn wie jetzt Copilot, weil er ein besseres Gesamtverständnis meines Projekts auch gleich einmal gehabt hat, ja. Allerdings, so richtig auf ein riesen Codebase kommt er auch nicht zurecht einfach, also dass er richtig jetzt komplett mein Multi-Module Java Dings indizieren konnte gescheit und da das alles durchschaut, ja. Mhm. Habe ich auch probiert. Und auch bei meinem kleinen Projekt mit 5 Klassen oder sowas quasi, ja, dieser Menübar-Ding, ist nicht immer so leicht, dass er dann genau die richtige Klasse und das dann da eine injectet und sie vom Pfad her richtig tut. Also man merkt schon, das ist auch basiert halt auf Text, einfach nur LS quasi im Endeffekt. Ja. Ja. Aber ich werde es weiter probieren, ich werde weiter probieren. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein paar Ideen wieder gehabt, so ich habe so ein paar Sachen, wo ich gerne mit Modbus ein bisschen mehr bei mir intern ansteigen will, wo ich gar keine Ahnung von dem Protokoll habe, wo ich einfach jetzt einmal von ChatGPT so ein Beispiel-Sample in Java schreiben lassen, wie man Modbus Sachen anspricht, bei welchen Libraries und so. Das glaube ich, geht mit Cursor eher auch super sowas. Ja.
Aber in ein paar Podcasts oder in einem Podcast habe ich auch einen Entwickler gehört, der halt gesagt hat, naja, er macht halt jetzt auch alles mit Cursor AI und er findet es halt voll super und das wird alles ablösen etc.
Haben wir vielleicht den gleichen gehört? Das war der Software-Architektur-Podcast,
ja, genau. Ja, genau.
Wo sie über AI in der Entwicklung geredet haben, genau. Da war einer dabei, genau, der das gesagt hat, ja.
Mhm. Ja, genau. Und da haben wir jetzt nur gerade gefragt, okay, was hat der dann überhaupt damit entwickelt, dass das dann quasi wirklich so ja, so reibungslos gegangen ist, ja, so wie es halt da von ihm suggeriert wurde.
Ja, ich habe auch Bekannte, Entwicklerfreunde, die auch extrem sagen, quasi, ja, sie machen nur noch alles mit Cursey AI und das ist ja auch das Geilste und das hilft, das macht halt quasi alles von selber und das hilft halt voll viel. Ja, und wir haben auch jetzt zu Weihnachten, wenn wir im Team wieder benannt waren, auch einen Kollegen, der auch so daheim experimentiert mit einer Automation-Lösung und was weiß ich, der da auch sehr begeistert ist, ja. Ich kann das nachvollziehen und ich sehe dort schon, aber dass ich jetzt sage, das nimmt mir das komplett alles ab und ich nehme jetzt nur noch das her und ich scheiße auf IntelliJ, so weit konnte ich das noch nicht sagen, ja.
Naja, ich glaube, da würde ich auch vorher nur mal, weiß ich nicht, vielleicht in einem Jahr oder was einmal nur mit den AI-Assistant da im IntelliJ probieren.
Ja,
glaube ich. Also bei
den habe ich jetzt gerade, der ist im Februar bei mir zu verlängern, den habe ich jetzt gerade mal auslaufen lassen.
Ja.
Der ist nicht am wenigsten weit, finde ich, bis jetzt von allen denen, ja.
Voll. Ja. Obwohl es beim IntelliJ Server, glaube ich, schon auch Richtung Code Completion etc. schon was geändert haben, oder? Weil mir kommt vor, also obwohl ich jetzt eigentlich keine AI Assistant Lizenz mehr habe, dass ich teilweise schon also viel intelligentere Vorschläge kriege.
Okay.
Also weiß ich nicht, habe ich da...
Ich sagen, weil ich immer nur den Co-Pilot halt drinnen habe, der bei mir das sehr viel tut.
Okay, ja, ja. Das siehst du es dann nicht. Ja. Ja, muss ich mal schauen, vielleicht ist da nur der AI Assistant irgendwie aktiv, aus welchem Grund auch immer.
Ja.
Aber Lizenz habe ich auf jeden Fall keine mehr eigentlich.
Ja, meine läuft es dann im Februar ab, ich habe schon mal deaktiviert, weil, ja, ja, da ja, hat der Kobel hat auf jeden mehr. Fall gewungen, mal dabei.
Ja.
Ja, soweit zu dem Cursor AI. Ja.
Der Cursor AI. Ja, dann bei den Weihnachtsgeschenken war nur was dabei. Das hat sich eigentlich ein Kind von uns gewünscht, aber wir haben dann gesagt, ja, weiß ich nicht, mich interessiert es eigentlich auch, also ich habe gesagt, mich interessiert es eigentlich auch und machen wir halt so ein, quasi so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgeschenk draus, dass halt die anderen Brüder das dann auch probieren können etc. und dann haben wir uns quasi so ein MetaQuest 3S zugelegt.
Mhm.
Das ist ja so ein Mixed Virtual Reality Headset von Meta eben,
ja,
hence the name. Genau. Was eh erst vor, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen vor Weihnachten oder gefühlt ein paar Wochen vor Weihnachten rausgebracht haben. Genau. Und ja, ist halt ein Headset, nicht wahr? Und wir haben es halt jetzt über die Feiertag natürlich die Kinder halt auch voll ausprobiert, etc. Ich meine, man muss sagen, das kostet so um die 300 Euro,
ja.
Das Headset, ist somit eins von den günstigsten, die du halt quasi kaufen kannst. Du kannst es natürlich auf keinen Fall wahrscheinlich jetzt so, ich meine, wir haben uns ja die Apple Vision Pro ja schon einmal angeschaut, wie wir da in Linz
genau,
waren.
Ja.
Da, also, so mit der kannst du es jetzt natürlich jetzt nicht vergleichen, ja, so vom Display etc. Aber es ist jetzt eigentlich auch für den Preis wiederum, also ich hätte mir es eigentlich viel schlechter erwartet, als was dann eigentlich ist, ja. Also wenn du jetzt keinen direkten Vergleich hast, sag ich mal, weil du die Vision Pro oder so aufgehabt hast oder weil du nie gesehen hast, wie scharf dass die das Bild hinkriegen und so, ist es, glaube ich, eigentlich nicht einmal so schlecht für das Geld.
Ja.
Und du hast halt das genauso wie bei, also prinzipiell, wir können da den Link eingeben in den Shownotes, wie schaut das aus, das Teil? Du hast halt quasi, wenn du das aufsetzt, dann hast du halt noch vorn raus natürlich jetzt kein Display oder sowas, so wie es bei der Vision Pro ist, ja, und es taucht ja nicht dein Gesicht oder irgendwas auf vorn, sondern im Grunde hast du vorn einfach halt nur so eine weiße Fläche, wo halt die Kameras ausschauen. Ja, das heißt, du hast ein paar so, ich glaube, es sind eh 6 so Punkte halt vorn, wo halt Kameras, Sensoren etc. ausschauen lässt. Und ja, dann hast du halt nur so einen Strap dabei, den du in alle möglichen Richtungen, also das du halt dann anpassen kannst, sodass es auf der Kopfform halbwegs passt. Und Controller hast du halt auch noch 2 dabei. Ja, und du kannst quasi dieses Headset, also die VR-Brillen kannst du jetzt entweder mit die Controller bedienen, wo man, wie ich finde, relativ genau halt interagieren kann. Ja. Oder halt mit der Fingersteuerung kannst du das auch machen. Dann trackt du halt quasi deine Finger halt mit die Kameras, ja. Ich glaube, der hat da hinten aus oder auch eine Kamera oder so. Das heißt, der kann da auch, ja, einfach auch deine Finger und die Gesten etc. halt dann auch tracken.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist ja im Prinzip da, also es gibt ja jetzt aktuell zum Kaufen die 3 und die 3S. Ja?
Ja, genau.
Die 3 ist quasi aber die die bessere Variante mit.
Die ist schon besser.
Und die 3S ist die günstigere, oder?
Ist ein bisschen günstiger, genau.
Ja, also und die 3S ist ja quasi der Nachfolger dann von der 2er eigentlich, weil, also, vom Preis her ist die ziemlich gleich. Die hat auch 300 ja. oder sowas kostet. Die haben wir uns damals immer gekauft, hat Firma auch zum Probieren. Mhm. Und die hat eigentlich, wenn ich jetzt mal so die Hardware-Specs vergleiche, ist die ziemlich ähnlich, hat ein bisschen schnell, also einen neuen Prozessor drinnen. Mehr ja, Arbeitsspeicher, aber die Auflösung ist dieselbe. Und die genau, andere, die 3er hat nur mehr Auflösung da nah, ja.
Mhm. Ja, genau. Und die Linsen sind auch irgendwie andere oder so. Also, das dürfte vom Bild dann auch um einiges besser sein, okay. Die 3er.
Aha.
Genau. Ja, wenn man sich halt so, also, was man halt auch sagen muss, wir haben halt wirklich das Einstiegsmodell, ja, mit die 128 Gig.
Ja, weil das, quasi, ja.
Das ist ja das kleinste, mhm. ja. Und es ist halt so, wenn du die aufkonfigurierst, ja, gibt's halt dann viele, die sagen, hey, tu dir die gar nicht aufkonfigurieren, sondern wenn du das anfängst, kannst du eigentlich gleich die 3er kaufen.
Mhm.
Weil dann bist du eigentlich gleich in einem Preisbereich, wo du halt dann nur mal, weiß ich nicht, ein 100 oder sowas drauflegst, glaube ich, sage ich jetzt einmal. Und dann kannst du eigentlich gleich die 3er auch schon kaufen.
Mhm.
Aber ich sage mal so, für das, was, also jetzt, wir haben es jetzt eben seit Weihnachten, ne?
Mhm.
Und jetzt ist nicht ganz mit denen, also sagen wir mal, seit 2-3 Wochen haben wir es. Und man merkt halt jetzt schon, dass das, ja, halt im Grunde was ist, was du halt so punktuell dann hernimmst, weißt du?
Mhm.
Wenn du denkst, so irgendwie, ja, keine Ahnung, jetzt mag ich mir halt einmal das Spiel spielen.
Mhm.
Ja. Oder dann schaue ich mir halt einmal da irgendwas an. Mhm. Ja. Oder unser Jüngster, dann schaut er sich halt einmal auf Disney Plus, ja, da gibt's auch was dazu zu sagen bei der Brünn. Schaut er sich halt einmal quasi alleine halt einen Film an, ja.
Mhm.
Und er hat eine Ruhe vor alle anderen da so rundherum. Weil du hast das natürlich bei der VR-Brille auch wieder so, du kannst jetzt so einen immersiven Modus einige, ja, oder in so einen Modus, wo du dann quasi eh trotzdem nur über die Kameras halt dein Umfeld auch noch siehst, wo du quasi so Mixed Reality halt hast.
Ja.
Genau. Ja. Mhm.
Ja, genau. Das ist aber, also, glaube ich, generell das Problem, was ja die Apple Vision Pro auch hat, dass es halt kein Gerät ist auf Dauer, was du immer jeden Tag die ganze Zeit hernimmst.
Ja, voll. Ja? Nein, es ist ja sogar, ich habe mir so da, also was ich mal als Brillenträger auch noch sagen muss, ist vielleicht da ganz interessant.
Stimmt, wollte ich dich noch fragen. Ja?
Da ist es halt so, sie haben da in einem Standardset so Brillen 1 Sätze dabei. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie so ein Rahmen, dem du dann quasi nur mal zwischen die Brühen und zwischen dem Polster, der quasi auf der Brühe eigentlich ist, nur mit dazwischen einspannen kannst, sodass du quasi nur mal mehr Abstand reinkriegst sozusagen. Und dann kannst du auch der Brühe drunter aufsetzen.
Okay, da hast du auch mehr Abstand und dann.
Hast einfach mehr Abstand, genau. Ist einfach so ein Kunststoff-Ding, ja. Genau in der Form von der Brühe. Und das steckst quasi dann auf Brühe drauf und dann erst den Polster sozusagen, ja.
Mhm.
Genau. Sie haben natürlich auch so optische Linsen und so, aber ja, das haben wir jetzt natürlich nicht bestellt.
Ja.
Bei mir ist es dann quasi mit meiner alten Brühe, weil ich habe ja mittlerweile schon Gleitsichtbrühe, da ist es dann auch nicht mehr so leicht, dass die einfach auflöst unter der Feuer. Genau, aber mit meiner alten Brühe, die quasi nur fixe Sicht sozusagen gehabt hat, da hat das dann eigentlich gut funktioniert.
Mhm.
Genau. Genau. Und was ich halt jetzt sagen will, es ist halt schon so, wenn man sich das drum aufsetzt, also es so wirklich jetzt so länger als wie eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder so, magst du das eh nicht aufhaben. Also länger halt der Akku nicht. Ich glaube da halt so um die eineinhalb, zwei Stunden, ja. Wenn du es jetzt irgendwo spürst oder so. Aber es ist halt schon, was der ist, wird relativ warm, wird der eigentlich. Dann, es ist auch nicht gerade leicht. Ja, das heißt, es druckt da eigentlich ziemlich aufs Gesicht, weil dann ist ja nur so, du magst das ja auch relativ gut fixieren, ja. Ich mag auch nicht, dass das da umeinander rutscht oder so, die Brühen. Das heißt, dann ziehst du das halt auch wirklich zum Gesicht zu und so. Das druckt da halt dann auch auf. Und ja, also, Weiß nicht, also das wird eh bei einer Vision Pro ist vielleicht nur ein bisschen komfortabler, weil vielleicht nur die Materialien besser sind oder so, ja.
Ja.
Aber im Grunde wird es am Ende des Tages dann auch irgendwann einmal das Gleiche sein. Ja.
Nein, ist witzig, genau. Ich habe ja die Zwarer eben seit gut 2,5 Jahren jetzt schon daheim, ja. Und auch so, eben genau wie du sagst, es gibt ja halt so Phasen dann wieder mal. Jetzt auch zum Beispiel gerade eben kurz vor Weihnachten ist dann auch bei der Lea, bei meiner Jüngsten, wieder mal interessant worden, hey, sie hat da irgendwo auf YouTube was gesehen, lustiges Spiel, mit was man mit so einer VR-Brille spielen kann. Und ich hab doch so ein Gerät irgendwo, ob sie das einmal probieren kann. Und jetzt hat sie da die volle Gaudi gehabt, wieder einfach ein paar Tage lang immer wieder mal das ein bisschen zu probieren und so. Ja. Und ja, was ist so bei euch? Welcher App-Spiel-Ding, was macht sie da am meisten?
Boah, also bei der Brühen war dabei das Batman Arkham.
Ah ja.
Die Vollversion, die haben wir uns dann gleich mal runtergeladen.
Gibt's diesen Meta-VR-Shop eigentlich irgendwie online auch, wo man, ah ja, schon kann man browsen da auch, genau, ja.
Ja, ja, kannst du, ja. Genau. Kannst du nochmal durchgehen, so. Und ja, ey, ich meine, so irgendwie, es ist schon geil, ja, bei dem Batman Arkham, was du da alles dann für Moves machen kannst, was du kannst, was weiß ich, wenn du sozusagen der linke und der rechte Hand ausstreckst, ja, dann kannst quasi durch das, dass sozusagen deine Bettflügel, da ja quasi dann ausweitest, ja, deinen Umhang ausweitest, kannst du dann runterspringen vom Hochhaus und fliegen, ja.
Okay, ja.
Oder wenn du halt zur Brust hingreifst, kannst du halt so ein Bett, irgendwas, Stern oder so ein Wurfstern oder was halt ziehen, ja. Und schießt dann da so Moves gibt's da halt. Das ist irgendwie schon sehr geil. Oder du kannst halt Leitern aufklettern oder was weiß ich, mit genau den Bewegungen. Aber was mich halt bei den Spielen, also, was halt da irgendwie echt ein bisschen, ja, ich finde es einfach anstrengend ist, du hast ja quasi bei den Spielen hast du ja auch die Controller in der Hand. Und natürlich das Vorwärts, Rückwärts gehen und so machst du natürlich mit dem Controller. Ja, also du gehst
Joy, da ist ein kleiner Stick einfach drauf, ja.
Ja, genau, so ein kleiner Joystick, genau, hast du auf beide Seiten, ja, du hast ja quasi zwei Controller in der Hand. Für die meisten Spiele brauchst du, glaube ich, die Controller auch, ja. Genau, und du sitzt sozusagen und was halt dann echt Sache ist, irgendwie dieses, dass du manche Bewegungen machst halt eben mit den Controller und manche machst aber dann eigentlich wieder mit deinem Kopf, ja, wenn du dich umschaust und so. Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du schaust geradeaus, ja, und auf einmal kommt von rechts ein Gegner, der nicht in deinem geradeausschauen Blickfeld ist, dann ist es teilweise irgendwie voll zart, weil du musst es sozusagen dann, du kannst zwar noch rechts schauen und siehst den Gegner, ja, aber der Spielfigur musst du eigentlich dann mit dem Joystick drehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, und das ist voll, boah, das ist eigentlich nervig cool mit der Zeit, ja.
Ja. Okay.
Bei so einem Spiel, was der, wo es dann voll schnell gehen muss, wo du dann irgendwie zuschlagen musst oder sonst irgendwas. Boah, das hat mich, ja, das, genau, das stresst irgendwie ein bisschen, finde ich.
Okay,
ja. Und ja, so natürlich haben wir halt auch die, was der so 360 Grad Videos und so. Natürlich einige angeschaut, da gibt es ja die ärgsten Videos, ja, so Base Jumps und alles Mögliche, wo sie halt mit die Kameras da überspringen. Alter, das ist auch nicht gescheit arg eigentlich.
Ja. Ich finde, es gibt ein paar ganz geile Sachen auf YouTube, auch so Reisevideos, wo zum Beispiel Cheops-Pyramiden und so.
Ja,
das
ist
geil, ja. Weißt du, das ist schon geil. Okay. Du kriegst so einen geilen Eindruck von dem, wie das da drinnen ist und alles.
Ja, da gibt's ja so viel, oder, warte mal, was haben wir da mal? Da gibt's so einen Typen, der hat sich quasi, der hat sich vorn ins Cockpit sitzen dürfen, von irgend so einem, weiß ich nicht, Boeing, irgendwas, ja. Und hat ja quasi dort die Kamera platziert, die 360-Grad-Kamera da. Und der hat ja den gesamten Flug halt gefilmt, ja. Das ist dann so geil, wenn du das ausschaust. Das ist halt, als ob du genau in der Mitte zwischen Pilot und Co-Pilot halt sitzt.
Ja.
Da kannst du halt alles ausschauen, was die halt dann im Cockpit einschalten und da und ja. Es gibt schon coole Sachen.
Ja.
Was halt, wo halt, glaube ich, einmal so beim Leo auch die erste so ein bisschen, weiß ich nicht, Enttäuschung da war, ist halt auch von die Apps, weißt du? Wer wollte sich halt eben genau bei Disney zum Beispiel dann irgendwas ausschauen einmal. Und dann schauen wir halt und ja, gibt's halt keine Disney-App dann. Weil sie im Grunde wirklich nur mit YouTube da irgendeinen Deal haben. Und die anderen Streaming-Geschichten gibt's halt de facto nicht. Ja. Also ich glaube, Netflix haben's nicht, Disney haben's nicht, bei Prime bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weiß ich nicht, ob er da, ich meine, er hat es halt dann über den Browser sozusagen angehört, geht auch, ja. Aber ja, da merkst du halt dann wieder, geil, da gibt's halt dann diese ganzen Platzhirschen und dann hat halt der Disney hat halt eher, ist halt mehr mit Apple verbunden. Und irgendein Spezialcontent von Disney kommt halt dann wahrscheinlich eher über Apple dann wahrscheinlich daher.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Aber da hab's den Klassiker, den Beat Saber gespielt einmal?
Nein, den haben wir noch nicht gespielt.
Das ist auch ganz geil. Das hat mir damals den Tag gegeben. Und was, also was mein Lieblingsspiel damals war, das, was ich auch immer wieder mal sage, was ich mal ausprobieren will, muss ich jetzt eh gerade, wenn wir darüber reden, wieder mal machen, ist das, wie heißt das, Superhot. Warte mal.
Superhot.
Das ist das da. Warte, da schicke ich dir einen Link. Da hat es einmal, das ist auf einer, vorhin auf einer anderen Spielekonsole schon mal rausgekommen und ich glaube, das ist halt wirklich für VR absolut gemacht. Ja. Das fühlt sich so geil an. Also das Spiel basiert im Prinzip auf dem Konzept, dass die Gegner da in dem Spiel sie nur bewegen und was und überhaupt was tut, wenn du dich bewegst. Ja? Also solange du still hältst, ist quasi die Zeit eingefroren. Ja? Und du hast jetzt da so verschiedene Levels und Setups, wo du dich halt quasi durchkämpfen musst halt, ja? Solange du dich nicht bewegst, dann die Gegner halt nichts. Und du erst wenn du nach einer Waffe greifst und was da willst, ja? Dann bewegen sie die Gegner auch. Und das ist irgendwie so ein geiles Konzept in dem VR und es ist eben auch alle schon, das Spiel halt auf vor VR schon keine, sozusagen, Realität, weißt du, sondern das ist nur so, das sind lauter so Polygonfiguren. Und auch die Umgebungen, wo es sind lauter so Polygon-Levels, halt einfach ohne Texturen, ja. Aber es ist extrem geil gemacht, ja. Also,
das, cool,
das hat mich ziemlich geflasht und gebannt dauernd, ja. Also das habe ich sehr, sehr viel probiert, ja. Und was ja wirklich arg ist, wenn du zeitlang so Sachen spürst, da wird dann richtig warm. Also das ist richtig, da kannst du, ich kann mir gut vorstellen, drin auch, das Beat Saber und so weiter, das ist richtig ein Workout. Also
ja,
gehst voll, in die Knie, weil du und springst und bewegst dich Vollgas. Also das ist wirklich ganz Körper-Workout.
Warte mal, Beat Saber müssen wir noch eine Hand
da. Und da hat es noch eins gegeben, aber das haben sie leider discontinued, das war so geil. Also ich finde jetzt gerade auf die Schnelle aber nicht mehr eins. Das gibt es leider nicht mehr. Hab ich jetzt bei extra gesucht, wie die das die Brüder gesetzt haben, noch das probiere wieder mal aus, das haben wir auch so Tag, da bin ich draufgekommen, das gibt's nicht, aber das Spiel. Da, das war so irgendwie so ein virtuelles Art, also ein Sportspiel mit so Bälle, aber ganz futuristisch so, wo man in so Kreise die Bälle durch schmeißen hat müssen, wo man so frei, schwerelos herumgeschwebt ist in so dreidimensionale Räume. Das war ziemlich geiler, aber das haben sie leider discontinued irgendwie. Ja, ist cool.
Ja, ist voll cool. Was man, wie gesagt, eben taugt, ist mit die, ich meine, die Gestensteuerung da mit der Hand, ich weiß nicht, keine Ahnung, funktioniert irgendwie auch teilweise halt auch nicht, irgendwie so. Aber was ich eigentlich echt auch nicht schlecht gefunden habe, war diese Controllersteuerung. Die ist eigentlich auch sehr cool, ja. Wo du einfach dann quasi, also du schaust natürlich in die Brühen rein und wenn du durch die Brühen rein schaust, schaut es halt aus, quasi, als ob du mit einem Laserpointer halt dann irgendwo hinzackst, ja.
Ja.
Und da kannst du halt wirklich relativ genau dann umeinander irgendwelche Buttons etc. halt klicken, ja.
Schau, jetzt ich
bei gefunden, den Bestseller, ja.
Echo VR hat das geheißen. Und da den Artikel habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber das, aber eigentlich bin ich echt, ich weiß nicht genau, warum sie es discontinued haben. One of the most popular online VR games between 2017 und 2023, gell?
Okay.
Mhm.
Na, findet man jetzt irgendwie da eh nichts, gell, in dem Store?
Nein, das haben sie abgetraut. Warum auch immer. Aber irgendwie dürften es scheinbar die Community irgendwie im Leben gehalten, da muss ich mir echt noch mal reinschauen, da, ja.
Ja, also, da, also, das finde ich irgendwie auch bei der Vision eigentlich interessant, gell, dass da in die Richtung, ich meine, sie wollten halt gar keinen Controller oder irgendwas halt haben, ja, ist schon klar. Ja. Aber halt so Spiele hast du halt dann im Grunde auch fast gar, gell?
Ja. Aber da gibt's ja, das haben sie eben im letzten ATP gesagt, jetzt sind Rumors, dass Apple mit Sony in Verhandlung ist, dass sozusagen Sony für die Apple Vision Pro Controller baut.
Ah, okay.
Ja. Ja, weil halt eben genau wie du sagst, ohne so Controller-Spiele halt wenig Sinn machen. Ja. Und das war jetzt gerade mal vor ein paar Tagen oder Wochen in die News, eben Anfang Dezember, dass sozusagen anscheinend Apple und Sony da im Gespräch sind, ob nicht Sony exklusiv da für Apple Vision Pro so Controller baut.
Ah, okay.
Sony hat ja auch so VR-Headset für die PlayStation und eben auch Controller und alles, ja, und die hätten echt nur Erfahrung. Ich meine, das sollte ja auch, das habe ich leider noch nie live probiert, aber so die VR-Headsets von der PlayStation sind ja anscheinend mega. Also für die Spiele einfach. Also da habe ich teilweise so YouTube-Videos gesehen oder auch TikToks, wo zum Beispiel, gerade zum Beispiel sowas wie GTA, Gran Turismo 7, ja, das mit dem VR-Headset, das schaut ja so mega geil aus. Ich meine, da muss ich echt einen Link raussuchen, noch ein Video, wo du wirklich in der VR-Brühe quasi in der Garage stehst, dass du deine Autos siehst, was du hast in GT7, ja, und dann in so ein Auto einsteckst und so ein altes Auto dann echt fahren kannst. Das schaut einfach sowas von real aus. Wahnsinn. Ja. Natürlich halt in Kombination mit so die Leute, die sind so Auto, die Simulatoren fahren, die dann richtig so ein Sim-Race-Cockpit haben, weißt du, ja, mit gescheiten Lenkrad und Sitz und alles, ja,
ist
und,
ja klar.
Und dann diese VR-Brühen auf, ja, mega, das schaut so geil aus. Muss ich schauen, ob ich so ein Video finde, aber das Link ist uns nein in die Shownotes, ja. Naja.
Ja, genau.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, wenn meine Kinder dann einmal alt genug sind, einmal ausziehen, dann baue ich mir aus für die Kinderzimmer in so ein VR-Sim-Race-Gaming-Room um. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau andere Pläne hat.
Ja, du musst nur irgendein Spiel finden, was
ja, passt. Danke.
Aber Rennspiele ist schwierig, glaube ich.
Ja, genau.
Passt, dann werfen wir da den Link ein mit Red Shark News.
Jo, so, machen wir das auch. Naja, achso, okay. Das war jetzt nicht mehr durch, das ist der neue Echo, ist quasi das andere Teil, aber das ist nicht Weihnachten gewesen, oder?
Nein, das war, das habe ich auch irgendwann einmal, das habe ich gar nicht auf die Listen aufgestellt, das ist mir heute einmal eingefallen. Ich habe mir dann zu den Prime Days wieder mal eine neue Alexa bestellt. Genau, und zwar habe ich diesmal eben so einen Echo Spot, ja, weil der ist wirklich günstig hergegangen. Da haben sie irgendwie so 2 für 50 Euro dann.
Boah, also weil der kostet normal fast
hergeben.
Du hast ja 95 Euro.
Der kostet dann 100er oder was, ja. Genau. Ja, wollte nur mal erwähnen, und ja, da steht halt jetzt bei uns, einer steht in der Küche und einer steht halt im Schlafzimmer.
Ich habe da jetzt so kurz einmal ich bin ja echt gespannt, wie die da weiter dann gefühlt messen. Ja gut, sie bringen schon immer wieder noch ein bisschen neue Sachen raus, aber so richtig viel tun tut sie da nicht, gell? Irgendwie habe ich mal so Gerüchte gehört, dass die Alexa Echo Sparte von Amazon ja nicht gar so ertragreich ist, ja. Und dass sie eigentlich da viel mehr erwartet hätten, von wegen Leute bestellen dann auch bei Amazon über diesen Echo und so Zeug, ja. Und das dürft sie ja, hat sie also gefühlsmäßig ja nicht wirklich durchgesetzt oder verändert.
Da war es echt einmal interessant, was da die Top-Kommandos sind, was da eigentlich umgesetzt werden bei den Echo-Spots. Weil ich habe so die Vermutung, dass das irgendwie nur so, weiß ich nicht, schalt den Radio ein, schalt den Radio aus.
Ja.
Und lauter leiser und stellen wir einen Timer. Ja. Also das sind halt so unsere Hauptanwendungen.
Genau, stellen wir einen Timer, ist auch ganz vorne dabei, ja.
Vielleicht noch halt mit das ist halt bei dem Spot eigentlich dann halt ganz nett, was der dann siehst halt dann auch einen Timer so, auf dem Display runterzählen und so. Und ist ja, cool, wenn du halt Musik abspielst, halt hast du halt das Albumcover und ansonsten hast du halt einfach die Uhrzeit und Wetter.
Also wie
Temperatur und so. Was ich nicht unbedingt braucht, aber ich habe gedacht, unser der hat schon so ausgeschaut, unser Echo, den wir da gehabt haben.
Ja.
Diese Kugel da, die ist was in der Küche gestanden und dann hin und her gestellt worden, einmal dort, einmal da.
Ja.
War schon wegen Mitleidenschaft gezogen. Ja.
Nein, ja, ich habe bei den Dingen mal überlegt, bei die, wie es die Prime Desk gehabt haben, so einmal ein bisschen am besseren den Studio von das vom Sound her. Ja, das war der ja ganz große daran, weil wenn ich den einmal wirklich hernehme bei uns da im Esszimmer, dann sitzen wir halt beieinander am Abend und hören wir vielleicht ein bisschen Musik auch beim Warten oder so, irgendwas in Leitdosen oder so, ja. Aber ja, das hat es mir noch an dir abgegeben. Der war mir noch jetzt der bis jetzt, ja.
Okay.
Naja.
So Sonos oder so hast du nicht da,
nein,
oder?
Nein. Ich habe eben quasi alles über die Musik, sage ich mal, von den Kids, die machen sich so wenn alles über eine Echo, seitdem wie wir diese Kugeln halt, ja, die Dots.
Naja.
Genau.
Ja, ich meine, so musiktechnisch muss man jetzt bei dem Spot sagen, da war, glaube ich, der Vorgänger, wie hat denn der geheißen, war das der Echo Dot, genau,
ja.
Hat einen besseren Klang gehabt.
Ja, die sogar. Kugel halt, die, ja.
Genau, der hat auch, glaube ich, ein paar Lautsprecher drinnen gehabt, oder? Mhm. Und der hat jetzt, glaube ich, nur so einen kleinen Lautsprecher vorne halt unterm Display drin.
Ja.
Aber, ja, okay. Was?
Ah, da gibt es sogar einen eigenen, der heißt jetzt Echo Neueste Generation mit herausragendem Klang. Aha.
Ja.
Der dürfte irgendwie ein bisschen einen Lautsprecher haben. Was hat ein Klang? Ja, weil der eine kostet 65 Euro und der eine kostet 120. Aber schaut gleich aus optisch. Komisch.
Ja.
Naja.
Ja.
Okay, na, dann Echo, ja.
Genau, aber so ehrlich gesagt, ich weiß da ja gar nicht, was sie da jetzt an Features überhaupt tut, ja, weil ich benutze in Wirklichkeit so wenig.
Ja. Ich finde da im Hintergrund bei der Alexa an sich, also beim Sprachassistenten oder so, ja, da hat sich auch gefühlt ja nichts verändert in den letzten 5 Jahren.
Na, also ja, wenn man sich jetzt so wieder gedacht, was der wieder in eingerichtet hab, gell, mit Apple Music Konto etc. im Hintergrund, ja. Es geht halt auch noch nicht standardmäßig, du musst immer nur diese eine komische Extension installieren,
ja,
und so.
Ja.
Etc., ja. Also, weiß nicht, da, genau. Keine Ahnung, mir war jetzt da nicht recht viel aufgefallen, aber, ja, bei die HomePods, wie gesagt, hat sich ja jahrelang nichts da.
Nein, also, nein. Und bei der Siri auch nicht.
Ja, genau.
Wir warten mal immer nur drauf.
Genau.
Aber heute habe ich schon mal einen coolen Anwendungsfall gehabt, da habe ich in Wilhaben was eingestellt und ein paar Fotos gemacht und habe dann zufällig der mir und der Daniel mal gesagt, schau her, am Mac kannst du jetzt da schon in die Fotos-App dieses Löschen von irgendwelchen Sachen machen, weißt du, weil da ist daneben im Hintergrund was sichtbar gewesen, was wir nicht oben haben wollten am Foto. Mhm. Ja. Und dann ringelst du das so ein, zack, weg ist, weißt du.
Naja. Also, ja, wenn das Foto gut passt, dann.
Ja,
genau.
Ich habe zum Beispiel auch vom Noah beim Fußball jetzt im Weihnachten eben, weil beim Fußballturnier war, ein Foto gemacht beim Spiel und dann habe ich halt einfach da im Hintergrund eine Person für die Zuschauer oder so einen Mitspieler, was man nicht sehen will, einfach zack, weg, dann sieht man nur noch das, was man haben will. Das geht echt saugut schon. Ja.
Mhm. Ja. Aber bis jetzt nur immer nur für Englisch, oder?
Genau, ja, genau. Englisch ja. Auf dem Mac, halt im iOS ja auch noch
Englisch
nicht.
Englisch, genau.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, mal schauen, aber es sollte ja jetzt dann heuer im April oder wann dann auch generell in Europa kommen, gell?
Genau, ja. Mhm. Ja. Ja, schauen wir mal. Wann da was kommt, was da kommt. Also, ich benutze da, diese Bildgeschichten, die sind natürlich praktisch, gell?
Ja, ja.
So von den anderen Sachen, nutzt da irgendwas Text? Also für das schreibe ich eigentlich auch viel zu wenig Texte jetzt in dem Sinne, die man da irgendwie dann auch umschreiben lassen mag oder so, weißt
du? Ja,
also,
ja.
Weiß nicht, was wäre da überhaupt dann der Anwendungs-, also Schüler oder so.
Vielleicht.
Die freuen sich halt, was sowas gibt wahrscheinlich. Aber ja. Aber ja.
Ja. Okay.
Dann haben wir das auch. Was ist denn das Umgang mit Passwörtern? da habe ich ehrlich gesagt, war ich schon mal kurz davor in die Ferien, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt reise ich quasi auch alles um auf die Passwords-App, ja, auf die neue. Mhm. Und weil wir haben ja nur, wir haben einen One Password Family Account, mhm, wo ich mir eh nie so hundertprozentig sicher bin, wer jetzt von der Family das überhaupt jetzt so richtig nutzt, ja. Also von zwei Kindern weiß ich es, aber so, mhm, von den anderen nicht sicher. Mhm. Und das, da haben wir auch schon mal gedacht, man, vielleicht sollte man alles auf das Passwort einfach umreißen, aber nicht sicher.
Also, wir haben beide einen Password Family Account und ich muss sagen, bis auf die Jüngste, die Lea, die alle nehmen es eigentlich schon ganz gut her. Ja.
Ja.
Gerade der Noah zum Beispiel, der halt auch jetzt, sage ich mal, grundsätzlich mehr PC-mäßig, computermäßig und so weiter affin ist und was tut auch und mit Gamen und Zocken und so, der nimmt es auch. Also nimmst du am meisten her halt, ja. Und der ist auch voll happy darüber, ja. Mhm. Also gerade jetzt auch, wenn er in der Schule dann dauert, wird irgendwo ein Account und so weiter und das taugt mir einfach voll, dass er das halt einfach sich nicht merken muss und nicht überlegen muss und der hat schon voll aufgesagt, der, da generieren wir das und speichern das und fertig, ja. Allerdings ist ihm der größte Fauxpas jetzt passiert in den letzten Tagen, den man halt so machen kann mit Passwörtern, ja. Und er hat eine große Lehre quasi gehabt, viel gelernt fürs Leben.
Ja.
Und zwar war das so, dass ich letzten Samstag oder sowas bei ihm im Zimmer war und geschaut habe und dann haben wir ein bisschen gequatscht, was du so tust. Und dann hat er da eben Fortnite gestartet und dann hat er gesagt, schau ja, das und das. Und dann hat er gesagt, Papa, hast du mit meinem Fortnite-Account irgendwas da? Weil da ist irgendein Ding drinnen, was ich nicht gemacht habe oder als Kind oder irgendwas. Und dann sage ich, nein, wieso sind die mit den Vorteilen? Dann kannst du da. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, komisch. Kann das sein, dass ich das da dann über ein Jahr gekriegt habe? Oder liegt das an dem, weil ich da auf der einen Webseite mich da angemeldet habe? Sag ich, was, wo hast du dich angemeldet? Sag ich, ja, da hat es so Seiten gegeben, das hat er irgendwie auf YouTube oder TikTok oder wo gesehen. Da kriegt man halt V-Bucks anscheinend gratis. Okay. Da muss man nur sein Username und Passwort halt eintragen. Sag ich, oh, Noah, das Passwort, das darfst du nirgends eintragen, als wie nur bei dem Epic-Account selber, sozusagen, bei Epic halt, wo der Account hängt. Nicht auf irgendeiner anderen Webseite. Ja? Ach so, wieso, ja, was kann da passieren und so, ja, da kann was Blödes passieren. Und genauso war es halt dann auch. Das war so ein Fortnite Fun hat die Kosten.com, ja. Ich share den Link jetzt vielleicht nie, das wie schon hat, ja.
Naja, genau.
Aber wirklich gut gemacht, wirklich schaut aus, wie wenn es offiziell von Epic war halt, ja. Mit allem Design und Grafik und funktioniert gut und so. Auch der Login-Formular, Sign-Up-Dings, der dann kommt, schaut genauso aus wie auf der Epic-Seite halt, ja. Plus Two-Factor-Abfrage, ja. Und er hat,
Meiler,
wir haben sogar Two-Factor auf bei dem Account gemacht, weil Epic das auch quasi immer wieder Hinweis drauf, legt den Two-Factor auf und du kriegst sogar automatisch irgendeine Belohnung ans Kind oder was, wenn du Two-Factor auf bei deinem Account anlegst, ja. Haben wir gemacht alles, ja. Und er hat ein gutes Passwort und alles im OnePassword gespeichert für den Account und so weiter, ja. Und ich weiß es noch nicht genau, wie es zugegangen ist, weil ich kann es mir noch nicht ganz erklären, aber es war halt so, er hat das dort eingegeben, inklusive Two-Factor, ja, und dann hat derjenige, der das betreibt, diese Seiten, quasi seinen Account übernommen, indem er die E-Mail-Adresse halt geändert hat, ja, und das Passwort. Und dann, wie er mir das gesagt hat, habe ich gesagt, hoppala, wenn du das wo eingegeben hast, müssen wir sofort einmal das Passwort ändern, ja. Und dann haben wir es versucht auf der Webseite, da hat er so, war er aber auf seinem PC im Fortnite noch angemeldet und so, haben wir versucht im Web halt einmal sich einzuloggen und das Passwort zu ändern. Und da sind wir schon nicht mehr reingekommen, weil das Passwort schon anders war. Beziehungsweise die E-Mail. Ja.
Okay.
Dann ist uns eingefallen, eine halbe Stunde später, hey, wir haben ja deinen PlayStation-Account mit dem Epic-Account verbunden. Das heißt, du kannst ja über den PlayStation-Account anmelden. Ja. Da muss man sich halt zuerst bei PlayStation anmelden und dann geht man auf Epic und sagt, anmelden mit PlayStation-Account. Dann sind wir sogar nur reingekommen in den Account, weil der den nicht disconnected hat, den PlayStation-Account. Ja. Und dann haben wir halt gesehen, ah, da ist schon eine andere E-Mail eingestellt, mit, die was mit .ru endet.
Ja, super.
Ja, irgendein so russisches Gratis-Mail-Ding halt oder so. Und dann haben wir aber die Mailadresse nicht mehr zurückstellen können, weil du musst zuerst auf der anderen bisher eingetragenen Mailadresse einen Two-Factor-Code, also einen sechsstelligen, quasi eingeben, damit du die auf eine andere Mailadresse ändern kannst. Und ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, ohne dass er vorher vom Noah die Mail quasi halt, dass er das bestätigt hat. Das muss er so schnell über eine API oder irgendwas mit dem, solange der Two-Factor-Code, den er eingeben hat, noch gültig war, schon gemacht haben, ja, automatisiert.
Den nur verwenden hat können.
Dass er den nur verwenden hat können. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Und dann aber dürfte der natürlich die Mail gekriegt haben, dass wir jetzt die Mail ändern wollen. Ja. Mhm. Und kurz drauf war dann halt der PlayStation-Account disconnected, und dann haben wir gar nicht mehr reingekommen. Und dann ist er auch auf seinem PC von Fortnite rausgeflogen und der Epic-Account und die ganzen Spiele, die er da gehabt hat, alles war halt weg. Ja. Mhm. Und dann war er natürlich fertig. Ja, also, weißt du, 3 Jahre lang Fortnite-Account mit allen möglichen Skins und Levels und bla, bla, alles halt weg. Gerade zu Weihnachten hat er von der Oma noch 50 Euro so Gutschein gekriegt für, also, ja, PlayStation-Gutschein, den er dann da eingeladen hat, das V-Bucks und lauter so Zeug halt. Ja. Mhm. Voll fertig. Dann habe ich gesagt, ja, nur, das ist echt blöd, das, ja, da lernt man jetzt was draus und schauen wir mal. Aber, und dann habe ich halt gesehen, es gibt halt bei Epic, die haben halt natürlich tausende solche Fälle, wahrscheinlich täglich oder wöchentlich oder was, die haben halt wirklich eine eigene Account Recovery Formular, ja, wo man halt dann hergehen kann und sagen kann, ey, ich möchte meinen Account recovern, mir ist der verloren gegangen oder gestohlen worden quasi, ich habe die und die E-Mail gehabt, ich habe den und den Display-Name, Spielername halt im Fortnite, ich habe den und den Sony PlayStation-Account verbunden gehabt, das kannst du alles dort angeben. Ja? Mhm. Plus du kannst eingeben, was für die letzten V-Bucks-Rechnungen, die Rechnungsnummern, weißt du, da kriegst du immer Mails, wenn du was kaufst. Ja?
Ja.
Die haben wir dann auch angeben und einfach voll viel Daten halt eingeben, um zu bestätigen, dass der Account unserer ist.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, nur jetzt können wir nur abwarten halt. Weißt du? Und dann hat es wirklich einmal 3 Tage lang gedauert, bis die erste Antwort vom Support gekommen ist, dass wir haben, ja, wir schauen uns den Fall jetzt an. Und die 3 Tage waren halt hart, gell? Also,
ja.
Kriege ich den noch, Papa? Meinst, wird das was? Schreibt überhaupt, weißt du, und hin und her. Ja. Mhm. Und dann hat es nochmal eben ab dem Zeitpunkt, wo ich die Mail gekriegt habe, 2 Tage gedauert. Und dann hat er tatsächlich wieder zurückgekriegt. Ja.
Ah ja, cool.
Also, Ende gut, alles gut, aber es wird ihm eine Lehre sein, glaube ich, dass er halt nicht mehr irgendwo fortwärts, ja, ist er halt ganz vorsichtig, wo er halt irgendwo sich anmeldet oder wo er sich ein Passwort umlegt oder wo überhaupt ein Account da liegt oder sowas, ja. Mhm. Gut, ja, wenn man das einmal gelernt hat. Aber es war wirklich hart. Und die Hund, das ist so professionell aufgesetzt einfach, ja. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, ja, schau nur, ich krieg auch so, da habe ich gerade am selben Tag so ein SMS wieder gekriegt von Post.at wegen irgendeiner Zollzahlung oder sowas, was du machen sollst.
Ja.
Mit so einem Fake-Post-Webseiten-Ding, ja. Schau, das schaut sehr echt aus alles nur, aber es gibt da eigentlich im Internet fast nichts gratis, da schenkt dir niemand was.
Mhm.
Ja. Da darfst du einfach nicht irgendwo dein Passwort und so eingeben, ja. Ja.
Ja, oh je, ja, das ist natürlich. Aber so jetzt von der Kreditkarten oder irgendwas, da haben sie nichts anfangen können, oder?
Mit nein, es ist ja in dem Account kein Kreditkarten hinterlegt oder so. Du musst ja eh immer, wenn du da was kaufst, wärst du ja aussehen verlinkt, entweder du zahlst mit PayPal oder über so einen Zahlungsanbieter halt, dann da was ein. Ja.
Genau, ja, stimmt eigentlich, ja.
Mhm.
Ja. Da wirst du so immer aussehen und verlinkt.
Und das war schon gut, jetzt sage ich, das hat er da auch gleich gelernt, ja. Das natürlich jetzt sind wie es super war, dass er halt für seine E-Mail ein anderes Passwort gehabt hat, wie für seinen Epic-Account.
Ja.
Weißt? Weil sonst hätten die natürlich auch sofort Zugriff auf sein Gmail-Konto oder was gehabt.
Ja.
Ja?
Ja, voll.
Mhm. Also so hast du halt wirklich nur einen Account zumindest verloren, wenn du irgendwo mal das Passwort eingibst, ja?
Ja. Ja.
Naja.
Ui, ja. Ich nur blöder war es, wenn sie aufs OnePassword zugriffen hätten.
Ja, zum Beispiel, ja. Ja.
Mhm. Irgendwie.
Aber eben wie gesagt, da, das ist schon super toll. Das OnePassword hat sich da in der Family auch mittlerweile echt gut etabliert und ja, auch die Mir und so weiter. In alle Geräte, wo halt irgendwie die Leute da dann bei uns was zum Tor haben, damit ist das installiert und das nutzen es gut, ja.
Ja. Ja, die sind halt da nur ein bisschen in Verruf geraten, gell, mit alle möglichen Richtungen, die es da verfolgen wollten, die OnePassword.
Ja, Nachdem sie irgendwie ja dann jetzt doch irgendein Venture-Kapital an Bord genommen haben und so, gell.
Ja.
Müssen sie irgendwo dann die Zahlen bringen, wahrscheinlich, ja. Ja,
ja, obwohl ich trotzdem nur der Meinung bin, dass das auch bei den ganzen Passwortmanager trotzdem nur, ja, also die haben schon, die ist schon nicht umsonst, dass die halt so verbreitet sind.
Ja, ja.
Ja, ich habe mir einmal Bitwarden und die ganzen angeschaut, was der aber im Grunde, wenn du das jetzt nicht wieder alles selber hosten magst, ja.
Mhm.
Und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da wirklich da irgendwo irgendeine Docker-Instanz laufen haben mag mit meinen Passwörtern dann drin, wo ich dann dafür zuständig bin, dass ich das update nein, und alles die ganze Zeit.
Eher nur für uns lieber, ja.
Und dann schaust du da, was das kostet, ein paar Euro im Monat ja, kostet das halt auch, ja. Und dann bist du eigentlich gleich schon wieder bei, weiß ich nicht,
ja,
bei dem, was da, ja. Genau. Mhm. Was der Familie in der Kante im Grunde dann auch kostet. Ja.
Mhm.
Was halt bei uns auch nutzen, zumindest einer von den Kindern, der speichert sich halt auch seine Notizen da drin ab. Was der, da gibt es dieses sichere Notizen-Feature.
Aha, okay.
Und das macht er halt immer alles im OnePassword.
Aha, okay. Interessant.
Ja.
Ja. Weil das nehme ich nur her für Sachen, wo es keine Vorlage gibt dafür.
Genau, ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund gewesen, wieso, dass ich dann eigentlich auch nichts da habe in die Ferien, dass ich eben nicht auf die Apple
Passwords so, ja,
migriert bin, nicht, weil das gibt's halt da alles nicht, ja. Mhm. Oder auch, dass quasi eben so unterschiedliche Templates hast du auch nicht, weißt du.
Mhm,
oft habe ich ja einmal nur die Anforderung, dass ich halt nur ein Passwort für irgendwas mir abspeichere.
Ja.
Ohne, also kein typisches Login, sondern nur ein Passwort,
ja.
Das geht ja da gar nicht eigentlich, ja. Auch.
Was mich da immer stört, ist ein bisschen die Seite im OnePassword, wenn du eben sowas hast wie nur ein Passwort oder du willst ja also einen PIN-Code oder sowas speichern von irgendwas, so einen vierstelligen, weißt? Dann ja, mault er dich immer an, dass das viel zu weak ist.
Ja, stimmt. Ja, voll.
Weißt, ja, ist halt so. Das ist halt, bei dem Schloss gibt es halt nur vier Stühlen zum Einstellen oder so, weißt?
Mhm.
Oder bei dem PIN und PUC oder sowas. Ja, gerade das speichert immer nicht in so Notes ein, wenn ich mir SIM-Kartenzugänge oder sowas speichert, ja. Ja.
Naja. Naja.
Ah ja. Na, gut, auf jeden Fall. Ja, wenn man da das wieder. Erstens, weil das wieder zurückkommt in den Account. Und zweitens, weil das da was gelernt hat, ja.
Ja. Ja, voll.
Ja.
Gut. So, was haben wir da noch? Ah, ja, genau, stimmt. Ja.
Das passt nicht zum Security.
Ja. Security, ja, haben andere auch Probleme damit. Haben nein, andere. Jetzt aber. Es ist, ja, es war ja quasi dieser 25C3 hat er dann geheißen, oder?
35, glaube ich, oder?
35, ja, 25C3.
Oder noch mehr, 38.
38C3?
Naja, ja. 38C3, genau. Ja.
Okay, warte.
Illegal Instructions.
Mhm, genau, warte, wenn wir da einmal, also der... Ah ja, hast du eh schon. Der Chaos Computer Kongress ist das.
Jedes Mal, wenn ich dann, genau, gerade wieder angefangen, die Freakshow ein bisschen horchen, jedes Mal, wenn ich dann so schwärmen von dem, wie das war und so, ich war, schaffe ich es da mal hin, aber es ist einfach zeitlich so deppert da zwischen Weihnachten und naja.
Ja, genau, ja, und dann kommen sie alle halbwegs halbwegs krank zurück und so,
und weil
da meistens irgendwas umgeht.
Ja.
Genau. Ja, genau. Und ich meine, ich habe mir ehrlich gesagt bis jetzt nur zwei Vorträge da mal angeschaut.
Mhm.
Und der eine, den wir da jetzt in die Shownotes haben, ist wahrscheinlich eh der am viralsten gegangen ist, glaube ich. Und zwar dieser Wir wissen, wo dein Auto steht Vortrag.
Ja.
Mit dem Untertitel Volksdaten von Volkswagen. Auch nicht schlecht.
Aha.
Und das ist eigentlich... Ja, die haben halt da voll das krasse, ja, Datenleak im Grunde halt gefunden, ja. Und gerade so als Java Spring Entwickler und so muss man da eher ein bisschen hellhörig werden. Weil im Grunde, was die halt gemacht haben, ist, sie haben sie im ersten Schritt, haben sie sich einmal angeschaut, welche Subdomains sozusagen verfügbar sind für Volkswagen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Domains, dass sie sich, welche Top-Level-Domains sie sich da jetzt angeschaut haben. Aber sie haben auf jeden Fall mal noch Subdomains gesucht, ja.
Da habe ich ein Tool kennengelernt, das ich aus dem Vortrag, was ich nicht kennt habe, wo man das auch
wissen
kann und so. Ganz cool, ja.
Genau. Krass. Mhm. Habe ich dann nämlich auch gleich mal probiert.
Mhm.
Und ist eigentlich ein Wahnsinn, was man für Infos alleine aus den Subdomains in Wirklichkeit sich dann schon herleiten kann.
Ja.
weil du halt da oft siehst, was der, okay, welche Tools jetzt werden da jetzt überhaupt eingesetzt.
Ja.
Gibt es halt dann oft in die Subdomains drauf hin, aber wurscht, genau. Und dann sind sie quasi auch noch hergegangen und haben mit einem anderen Tool, nachdem sie mal ein paar so Subdomains gehabt haben, ja, Verdächtige, haben quasi da nur einmal sozusagen die Directories halt durchgeschaut.
Mhm.
Mit einem Dictionary sozusagen im Hintergrund, ja. Mhm. Und da sind sie quasi dann auf eine URL gekommen, wo ActShade da drin gestanden ist, was im Grunde dann so ein Spring Boot Service war.
Ja, der ActShade, ja.
Wo halt der ActShade, der Endpunkt, nicht wirklich abgesichert war. Und somit haben sie sich über diesen Get-Heap-Dump-Endpunkt, den es auch gibt, ja, unter diese ganzen Spring Boot ActShade Endpunkte, haben sie sich wiederum einen Heap-Dump ziehen können. Von dem Service, ja. Ja. Und im Heap-Dump wiederum, dann haben sie sich halt dann aufgemacht mit Matt oder mit irgendeinem Analyzer-Tool halt. Da haben sie dann quasi auf einmal gesehen, aha, da gibt's ja Objekte, die heißen Basic AWS Credential.
Ja. Ja.
Und da wiederum, über die wiederum, sind sie dann drüber gestolpert, dass ja quasi die Credentials auch drinnen stehen im Heap-Dump.
Ja.
Als Strings.
Also, der Actuator war grundsätzlich so nicht konfiguriert, dass er das Heap-Dump abtrat, entweder war der Default on oder sie haben halt im Desktop
oder sie haben es irgendwie übersehen, was du, wenn normalerweise ist er das abtrat.
Ja, das ist kein Default-Ding, was eigentlich on ist, gell?
Ja.
Oder sie haben es abgesichert halt, war halt auch in dem Sinn, dass keine Anmeldung, also es war einfach da auf öffentlichen Port quasi verfügbar halt, ja.
Ja, klar. Vielleicht war es auch gar nicht gedacht, dass der Service selbst, dass der über Subdomain erreichbar ist von außen.
Ja.
Vielleicht hätte er eigentlich in ein eigenes Netzwerk einfach gehört, ja. Was von außen, ja, keine Ahnung.
Ja, hinter einem Load Balancer oder was, ja.
Mhm. Irgendwie so, genau.
Mhm.
Krass, aber auf jeden Fall voll krass halt, ja.
Aber wenn du natürlich einen Heap-Dump von einer laufenden Spring-Anwendung hast, ja, dann hast du natürlich die ganzen Properties, alle Configs da drin stehen.
Da ist ziemlich zusammenkramt, glaube ich,
ja.
Und aber diese Basic AWS Credentials, das waren ja quasi so Credentials, wie soll man sagen, die laufen ja auch nicht schnell ab oder irgendwie so.
Nein, das sind ja fixe Keys quasi halt einfach, ja.
Das sind fixe, ja. Genau, User-ID, Passwort so in die Richtung, ja. Und
ja, krass,
das würde ich eigentlich, ich habe dann auch so überlegt, so, ja, weiß ich nicht, soll man da irgendwie das User-ID oder es heißt, glaube ich, Client-ID und Client-Secret, mit was man da arbeitet, ja, soll man das irgendwie, weiß ich nicht, verschlüsselt dann abspeichern oder so? Was du im Grunde zum Beispiel, wenn du den Config-Server hast, ja machen konntest.
Ja. Aber in der VM ist ja trotzdem entschlüsselt.
Genau, aber am Ende des Tages, wenn das quasi die Library und dieses Basic AWS Credentials Ding ist ja klasse von Amazon wiederum.
Eben.
Wenn der das nicht irgendwie handelt, genau.
Das ist ja im Amazon SDK drinnen dann die Klasse.
Dann kannst du nichts machen, ne? Wenn der irgendwo eine Property oder Instanzvariable hat.
Genau. Nein, geht nicht, ja.
Das ist echt hart.
Ja.
Das ist echt hart.
Ja, Heap-Dump darfst du einfach nicht nach
außen gehen. Ja, Heap-Dump ist schlecht. Ja,
der darf nicht nach außen gehen. Das ist echt Sache.
Ja, und vor allem Dingen, sie sind ja dann quasi, also das war ja nur der Einstieg, wie es überhaupt zu dem gekommen sind, gell?
Genau.
Und dann sind sie halt auf ein S3-Bucket gekommen.
Ja. Wo dann 9 Terabyte Daten gelegen sind.
9 Terabyte Daten und halt auch im JSON-Format und halt auch nicht verschlüsselt oder irgendwas.
Ja, da ist ja dann losgegangen eigentlich in dem Sinn, sie haben ja dann gesagt, da liegen halt die ganzen, nicht nur die Profildaten und so weiter drin, sondern auch die Bewegungsdaten drinnen, ja, also die GPS-Koordinaten von den verschiedenen Pforten, der verschiedenen Fahrzeuge. Und da war es ja auch noch so, dass quasi gesagt haben, wo man jetzt quasi was machen könnte, wie wegen Verklagen und so VW, dass da quasi gegen ihre eigenen AGBs verstoßen haben, in dem Sinn, dass da in die JSON-Daten die Longitude, Latitude nicht quasi auf 10 Kilometer genau drinnen quasi kürzt drinnen gestanden sind, sondern auf 10 Zentimeter genau bei gewissen Marken. Mhm. Ja, ich glaube bei Seat und Skoda waren es so, wie es in den AGBs steht, die auf Dauer gespeicherten Daten nur 10 Kilometer Radius. Ja, aber bei die VW und so weiter war es auf 10 Zentimeter genau. Ja, und das ist eigentlich, haben sie ja da in dem Vortrag gesagt, von den AGBs sagen sie selber, es ist anders, sie machen es nicht so genau. Oder bei die quasi Daten, die es länger halten, kürzen sie es dann, auf das ungenauer werden. Ja.
Ja, und man weiß halt auch nicht, was der, was halt noch mit diesen Daten da in dem S3-Bucket geschehen hätte sollen oder geschieht.
Ja.
Ich glaube, die sind dann immer, haben sie gesagt, so einen Tag oder so umeinander gelegen und dann waren sie wieder weg, so in die Richtung.
Ja, es hat irgendeinen Dienst gegeben, der den immer wieder da aktualisiert und hingeschoben hat oder woanders hingeschoben hat.
Hingeschoben, genau. Ja. Und dann, genau, sind wieder, das war halt quasi wahrscheinlich so eine
Zwischenablage
oder irgendwie so.
Ja.
Ja.
Aber es ist natürlich krass, was jetzt an Implikationen von Privatsphäre halt einfach heißt, gell, wenn es wirklich, die so über anderthalb, da sind ja teilweise die Daten von einem Fahrzeug anderthalb Jahre lang drinnen, ja. Und du kannst halt wirklich genau sagen, der wohnt da, fährt da zur Arbeit, fährt da zum Tennis, weißt du, und kannst im Prinzip genau die Person über ein Jahr lang hinten nachtracken, halt. Mhm. Ja.
Ja, voll. Was vielleicht so gar nicht so bewusst ist, gell, wenn man da haben wir das her und sie denkt, naja, okay, hast du da jetzt ein paar Longitudes, Latitudes, ein paar Punkte halt abgespeichert, ja, wurscht, was tust du denn damit?
Ja.
Aber die haben halt dann auf die Karten ganz genau gesagt, was der, haben sie nicht da irgend so ein, vom VW irgend so Test, Strecken oder was
genau, haben sie gefunden? Eine geheime Test, in
so
Norwegen.
Testlabor oder irgend sowas.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, oder auch vom BMD und, also vom Nachrichtendienst und, von irgendwelchen Geheimdiensten halt oder was, oder vom Militär, was der, von ja, alle die, oder hohe Bundesbeamte, Regierung oder Leute, die dann die Brötchen bringen oder so. Weißt?
Ja,
voll. Du kannst sagen, okay, wenn ich ihn da einschleiß und den quasi ausschalte und der die Brötchen dann andere Brötchen bringt, dann kann ich das ganze, die ganze Regierung ausschalten oder so. Weißt du,
so ganz
krass, komisch, also wie die
Gedankenspiele kannst du da machen. Wenn du so Daten hast, wenn du sie dann einfach verknüpfst quasi mit anderen Daten, was du halt dann für ein Gewicht halt dann einfach
kriegst. Ja,
ja. Weil es im Grunde eigentlich krasse personenbezogene Daten sind, aber wenn du quasi ein bisschen einen Aufwand aufwenden musst, damit du dann wirklich de facto ausfindest, welche Person sozusagen das ist, aber es ist eigentlich nicht mehr so schwer, ja. Dass du das ausfindest dann.
Bin gespannt, ob das noch irgendwelche Nachwirkungen hat, ja. Also ihr wäre...
Oh ja, gemeldet haben sie es ja, gell, bei irgendeiner Datenschutzkommission irgendwo. Genau.
Und ihr wäre eigentlich von dem, es hat ziemlich Zeit gedauert, wieder ein bisschen geschalten habe, weil ich habe vor Weihnachten da schon diverse Headlines gelesen in diverse Nachrichtenportale, ja, von dem VW-Datenleak und so weiter, habe da aber noch nie so genau reingeschaut, bis ich dann eben gecheckt habe, das ist jetzt im Zusammenhang mit dem Chaos Computer Kongress, dass die da wieder das im Vortrag machen darüber dann und so, dass die das quasi so aufdeckt haben alles, ja. Das war mir vorher lange nicht bewusst, ja.
Ja.
Da in die Nachrichten Dings hat natürlich VW das ziemlich runtergespült auch, das eh nicht so schlimm war, hin und her, ja, aber naja, das haben sie in einem Vortrag einmal wieder aufgelistet, dass das nicht ganz so war, wie VW das darstellt.
Kann man nur, was man sich daraus mitnimmt, einfach auch die Aktuator-Endpunkte nicht offen liegen lassen irgendwo.
Ja, also bei uns ist jetzt, ich bin da jetzt gerade beim Spring Boot 3 Upgrade, was wir jetzt ja gerade dann wirklich in den letzten Schritte sind, da auch über das gestolpert, weil wir das so machen, wir haben dann zum Beispiel da gibt es ja einen eigenen Management-Port quasi, ja, und den legen wir jetzt auch mittlerweile immer auf einen anderen Port, nicht auf den Standard 8080, sondern wir machen einen eigenen Management-Port, ja.
Ja.
Wo dann eben der Actuator verfügbar ist über den, ja. Und damit quasi dann, wenn wir jetzt im Kubernetes Cluster das betreiben sozusagen, dann ist der 8080er halt der Webport, der über den Load Balancer nach außen geben wird und so weiter, ja. Und der Management Port, der geht einfach nicht nach außen. Da gibt's keinen Load Balancer, der irgendwas mit dem Management Port tut. Und der ist halt intern verfügbar für eben die Liveness Readiness Probes fürs Kubernetes und so, ja. Aber halt nur intern, und die kann ich halt intern auch mal da draufhängen, wenn ich irgendwie Health oder Actuator irgendeinen Endpunkt abfragen will oder was, ja, Info oder so, ja. Aber der geht halt einfach nicht nach außen.
Ja.
Ja. Der gehört nicht aufs Public Netz quasi.
Ja.
Es geht auch. Naja. Und das hat jetzt beim Spring Update zu einem ganz komischen Effekt geführt, weil dann der irgendwie zwei Web-Kontexte hochgefahren ist und dann da irgendwie beim MVC-Configurer da jetzt irgendwie durch einen gekommen ist. Ja, aber es ist so viele Stories, was ich da jetzt gehabt habe bei einem Upgrade.
Okay.
Ja, ja. Müssen wir mal gemeinsam vielleicht ein bisschen durch die Listen durchgehen, was ich mir da geschrieben habe. Mhm. Kleine Geschichte dazu.
Von was für einer Spring Boot, auf was für ein Spring Boot,
ja, sonst hat es jetzt nochmal Upgrade vor? Ja. Also, okay. Wir waren halt vor 3, ja.
Ja, okay.
Und dann auf 3, 3.1, 3.2, 3.3. Dann sind wir auf 3.3. 3.4 hätte ich mir jetzt schon angeschaut. Ja.
3.4 gibt's auch schon, ja.
Aber beim 3.4 gibt's auch wieder ein paar Punkte, unter anderem haben sie da beim Spring, ist da gibt's noch keine Version, wir hängen dabei von dem Spring Cloud für Google auch ab, weil wir da Google Services nutzen. Und die hängen wieder vom Spring Cloud ab und die haben noch keine Version, keine kompatible ausgebracht. Da gibt's auch ein paar Breaking Changes. Ja. Aber, ja. Und was war da noch im Spring 3.4? Da habe ich auch irgendwas, genau. Also, die haben ein paar ganz nette Security Changes gemacht für die Resources und so, was mir nach außen liefern mit dem Packed Resources und dem Resource Handler und so, ja. Und da haben wir auch ein bisschen Inkompatibilität gehabt, aber ja, gute, wo man jetzt ein bisschen secure Werte durch, wenn man das vernünftig mappt und so, ja. Ja, aber, Ich wollte jetzt eigentlich immer gedacht, wenn ich jetzt schon dabei bin und es gerade alles dann durchtesten muss, so richtig mit dem ganzen Upgrade, dann nehme ich die 3.4 auch gleich noch mit. Aber das geht jetzt noch nicht aus, weil die noch nicht, die Spring Cloud für Google noch nicht ready ist, ja.
Ja.
Naja. Ja. Gut. Also, das war das zu dem Datenleak da noch, ja. Ja. Das letzte
Topic. Ja, dann haben wir's,
wollen wir das noch nächste Woche oder nächstes Mal verschieben,
oder? Ah, das machen wir nächste Woche.
Machen wir nächstes Mal dann, nächste Mal in 2-3 Wochen dann, ja.
Genau.
Ja.
Die Episode dann.
Passt, dann haben wir eh schon wieder gut durch. Mit einem, haben wir ein gutes Programm gehabt heute.
Ja.
Ja. Hast du schon wieder mir war schon wieder Arbeitswoche dazwischen, jetzt hast du auch schon wieder die Woche nach dem, was du auch, oder?
Ja. Ja, genau. Also ich habe es ja heuer sogar ein bisschen anders gemacht. Ich habe quasi ja sogar eine Woche vor Weihnachten schon frei gehabt.
Ja.
Und genau, habe eigentlich dann mit Beginn des Jahres eigentlich zum Arbeiten angefangen wieder, genau.
Ich habe auch zweiten, dritten ein bisschen genutzt, da war es noch ruhig, da war noch nicht so viel los sonst.
Ja.
Und habe noch ein paar Sachen gemacht, die so zum Erledigen sind, ja. Und jetzt mit 7. bin ich wieder vorhin gestartet, die Wochen, ja, war schon ganz gut jetzt. Ja gut, dann wünsche ich dir auch einen guten Start in die zweite Woche, Arbeitswoche des Jahres dann, oder die zweite Woche.
Ja, danke. Fühlt sich eigentlich schon viel...
Viel länger wieder.
Fühlt sich eigentlich nicht auch wie die zweite, aber okay.
Gut, dann schauen wir die dritte. Und unseren Hörern natürlich auch noch, eigentlich, wo es jetzt schon Zeit läuft, ist ja aber noch ein gutes neues Jahr wünschen, dürfen wir noch in der ersten Episode im neuen Jahr, im Jahr 12 vom Donautech Radio, oder? 2013, glaube ich, haben wir die erste Episode gemacht, ja.
September, ja, genau.
Genau. Und im Jahr 12 auch machen wir weiter mit Donautech Radio. Dann demnächst wieder in 2-3 Wochen, ja.
Genau.
Passt. Dann einen schönen Abend noch. Ciao.
Ebenso. Bis dann. Ciao.